Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga nahezu live. Heute in einer ganz besonderen Situation. Wir fühlen uns mal richtig besonders heute, haben kein Studio, sind alle zu Hause vor der mehr oder minder gut ausgestatteten Webcam. Aber der Inhalt, der bleibt der gleiche und die Besetzung auch. Jetzt geht's los.
Ganz kurze Unterbrechung an dieser Stelle, denn wieder ist eine Woche vergangen und damit geht es nicht nur weiter mit der Bundesliga, sondern auch mit dem Angebot von DAZN. DAZN zeigt ab dieser Saison nämlich alle Freitags- und Sonntagsspiele der ersten Fußball-Bundesliga und nahezu alle Spiele inklusive der Konferenz von der UEFA Champions League. Das Ganze gibt es natürlich live, aber wie gewohnt auch jederzeit auf Abruf im Relive oder als Highlights. Am dritten Spieltag empfängt Borussia Dortmund die TSG aus Hoffenheim zum Freitagabendspiel am 27.08. Anpfiff ist wie immer um 20.30 Uhr live und exklusiv auf DAZN. Am Sonntag, den 29.08., zeigt DAZN dann noch folgende Begegnungen live und exklusiv: Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach um 15.30 Uhr und VfL Wolfsburg gegen den RB Leipzig um 17.30 Uhr. Wie immer habt ihr bei der Plattform die freie Wahl, denn DAZN gibt es auf nahezu allen webfähigen Geräten, egal ob auf dem Smart TV im Wohnzimmer, auf allen Android- oder iOS-Smartphones oder Tablets, der PS4 und 5, ihr kennt das Spiel. Wenn ihr jetzt also heiß auf Bundesliga, Champions League und zahlreiche weitere europäische Top-Ligen seid, schaut fix mal bei DAZN vorbei. Wenn ihr das noch bis Ende September tut, kriegt ihr als Neukunde auf DAZN.com übrigens sogar noch einen Gratis-Monat spendiert. Und keine Sorge, Tricks oder Knebelverträge gibt es da auch nicht. Ihr könnt euer Abo monatlich mit wenigen Klicks pausieren oder kündigen. Ganz einfach. So, ich bin durch. Jetzt viel Spaß mit der Bundesliga und DAZN.
Ja, ihr hört es schon, es ist immer noch ein bisschen Baustelle und heute sind wir mal komplett, weil die Bagger angerückt sind. Das ist tatsächlich so, die große Baukolonne hat Einzug gehalten hier bei uns auf den Rocket Beans Entertainment Studios und das Bundesliga-Set wird komplett hochgezogen. Dazu braucht man ein paar Kräne, sehr hohe Deckenhöhe. Viele teure, große Leuchten werden dort angehängt und so weiter und so fort. Deswegen heute also mal ersatzweise jeder von zu Hause aus der heimischen Besenkammer. Und ihr seht sie, meine Damen und Herren, Etienne Gade ist da, Tobi Escher ist da und der Nico ist da und ich bin da. Alles wird ein bisschen anders heute, wir müssen uns ein bisschen koordinieren. Ja? Wir sehen und fühlen uns nicht im Studio, Leute. Wir müssen uns gegenseitig ein bisschen wahrnehmen hier so. Das kriegen wir aber schon irgendwie hin. Wie geht's euch?
Kurze Frage, ist dieses Intro, war das ein Glitch? Ist es absichtlich oder war das ein Fehler?
Wie lange bist du schon dann bei Bundesliga dabei?
Das heißt, du hast noch nie das Intro selber gesehen seit dieser Saison?
Das ist das neue Intro?
Nein, das ist das vorläufige Intro, wo extra ein Glitch eingebaut wurde, um zu zeigen, dass die Bundesliga gerade eine Baustelle ist und noch nicht alles so funktioniert.
Aber ich finde das ganz cool eigentlich auf die, also...
Ja. Internationale Agenturen haben gepitcht und das ist dabei rausgekommen. Ja.
Glitch-Pitch hat gewonnen. Herzlich willkommen zur Bundesliga. Wir sind live übrigens, weil du gerade gesagt hast, fast live. Wir sind live, wir sind nur nicht alle zusammen. Mhm. Es ist ein bisschen ungewohnt, euch alle nur digital zu sehen, obwohl es hat so Pandemie-Vibes von vor anderthalb Jahren irgendwie.
Es hat tatsächlich ein bisschen Pandemie.
Das waren noch schöne Zeiten. Ne?
Aber ich bin mir nicht sicher, warum du die Zuschauer anlügst. Also wir sind natürlich nahezu live. Wir sind nicht hundertprozentig live. Wir haben einen kleinen Delay von einigen Stunden. Aber das ist nicht schlimm.
Ach, wir sind jetzt gar nicht drauf? Wir sind gar nicht
auf her gerade? Aber benimm dich bitte so, als wenn wir live wären, okay? Weil wir schneiden.
Ich guck die ganze Zeit in den Chat und denk so, warum reagiert niemand?
Wie lange bist du jetzt so Rocket Beans?
Ja, Leute, ey, jetzt hört doch mal auf. Okay, wir machen eine Aufzeichnung. Jetzt habe ich es gecheckt mit dem Fast Live.
Okay.
Ich denke, okay.
Ist okay, kein Problem.
Dann mache ich den Chat. Aber dein Wohnzimmer sieht schick aus.
Ja,
dein Wohnzimmer sieht schick aus.
Ist ja auch alles anders und ungewohnt und du bist zu Hause und nicht im Studio. Das ist natürlich auch für den Körper und den Geist schwierig, sich umzustellen und in diesen Moderationsmodus zu kommen, wenn man eigentlich sich gar nicht in einem Studio wähnt. Und da zeigt sich mal wieder, dass beim Moderieren es vielleicht ein Nachteil ist, wenn man von zu Hause arbeitet, anders als bei Fußballspielen, wo es offensichtlich ein Vorteil sein kann, wenn man zu Hause spielt, insbesondere dann, wenn man nämlich Zuschauer hat. Und selbige sind ja zurückgekehrt. Die Corona-Auflagen wurden etwas gelockert. Es gibt noch keine Vollauslastung in den Stadien, aber zumindest anteilig dürfen Zuschauer rein. Und die sind natürlich eben auch aufgrund, sag ich mal, des fehlenden Fußballgefühls der letzten Monate so aufgeladen, dass sie Stimmung machen, als wenn das Stadion voll wäre. Und dementsprechend sind auch die Spieler, glaube ich, noch ein bisschen mehr unter Strom. Und das macht sich eventuell auch in den Ergebnissen bemerkbar. Denn wenn wir uns die einmal ganz kurz anschauen, dann werden wir feststellen, dass es einen einzigen Auswärtssieg gab. Und zwar der Wolfsburger in Berlin. Alles andere Heimsiege oder zumindest ein Unentschieden. Leute, glaubt ihr, das ist Zufall oder glaubt ihr tatsächlich an einen kausalen Zusammenhang zwischen Zuschauerpräsenz und Ergebnissen?
Absoluter Zufall.
Nee, sehe ich nicht so. Ich glaube schon, dass es die Spieler zusätzlich motiviert, wenn sie angefeuert werden, gerade nach so langer Zeit von den eigenen Fans, dass das nicht automatisch, dann immer in Sieg mündet oder so, das ist liegt natürlich in der Natur der Sache, dass 1-2 Prozentpunkte mehr in Motivation nicht automatisch den Sieg bedeuten. Aber ich glaube, es pusht auf jeden Fall noch mal ein bisschen.
Böse Zungen würden ja behaupten, dass deshalb die Herder zu Hause verloren hat.
Es erhöht natürlich auch den Druck. Es kann natürlich in beide Richtungen gehen. Ja, es kommt aufs
Publikum. Ja, oder das war mehr auf die Publikumsmacht bezogen. Aber ich merke schon, es ist ein Tag, an dem ich heute auch Witze erklären muss. Ich finde aber trotzdem, das ist ein schöner Moment. Ja, weil Hertha zu Hause kein Publikum, das sie nach vorne peitscht, weil die 250 Meter weg vom Platz sitzen. Deshalb diese Motivation, die du eben gerade beschrieben hast. Eddie, was ist los mit dir heute?
Jetzt schieb's nicht auf mich.
Das ist jetzt schon das dritte Mal innerhalb von 5 Minuten. Aber guck mal, nicht mal Nils hat gedacht. Nils ist übrigens ganz lustig, dass
nicht
eben,
mal Nils
eben hat hast du deine. Ja. Nee, ja, das, aber ich glaube, das liegt daran, weil der hat irgendwas vor sich. Ich bin mir nicht sicher, was es ist, aber es sah so aus, als ob du den Heiligen Gral geöffnet hast, weil seitdem scheinst, bist du so angescheint so und strahlst
das nur. Das ist meine natürliche Hautfarbe. Das ist im Studio gibt es die Möglichkeit, das zu kompensieren. Irgendwie durch Beleuchtung und Make-up das so zu drehen, als wenn ich ja eine halbwegs gesunde Gesichtsfarbe hätte. Aber ich bin tatsächlich radioaktiv aufgeladen und außerdem auch ein Außerirdischer und deswegen wirkt es auf euch so. Aber lasst euch davon nicht irritieren. Heute soll es um Fußball gehen und nicht um meinen Heimatplaneten.
Ich kann schon Eddies Ansatz, um da wieder drauf zurückzukommen, verstehen, dass es bestimmt auch. Aber am Ende sind es doch auch, also ich glaube jetzt, Leverkusen hätte gegen Gladbach nicht also das ist nicht der Fußball, die Fußballfans der Faktor, dass sie dieses Spiel gewonnen haben, so würde ich einfach sagen.
Es ist trotzdem halt schon witzig, dass es so extrem sich darstellt, nicht? Also dass wir jetzt in dieser Saison bisher 10 Heimsiege hatten, glaube ich, und nur 2 Auswärtssiege. Und das ist schon, finde ich, sehr, sehr deutlich. Aber es kann natürlich auch eine statistische Verzerrung einfach sein nach so kurzer Zeit. In der zweiten Liga zum Beispiel ist es immer noch ausgeglichen, Heim- und Auswärtssiege. Aber trotzdem, in der letzten Saison haben wir halt immer wieder darüber geredet, dass es keinen Heimvorteil mehr gibt, dass es mehr Auswärtsteams gewonnen haben als Heimteams. Und jetzt plötzlich sind die Fans wieder da und schon gewinnen die Heimteams am Stück und wie blöde.
Das heißt, der gute 1-2-1-Tipp für jedes Tippspiel da draußen in eurer Tippgemeinschaft, der zieht wieder.
2x2-1, ja, das ist korrekt. Ja. Klare Kaufempfehlung auf jeden Fall. Ja, aber vielleicht kann man sich dann auch mal die Paarungen im Einzelnen anschauen, um auch mal zu gucken, inwiefern das überhaupt eine statistische Auffälligkeit ist. Denn manchmal sind die Konstellationen auch so, dass die Heimteams ja einfach auch klar favoriert sind. Klar, die Bayern gegen Köln, das ist keine Überraschung. Hoffenheim gegen Union, denke ich, das ist ein Unentschieden, auch keine Überraschung. Leverkusen gegen Gladbach ist für mich das, was raussticht. Aber das ist auch ein spezielles Spiel, über das wir später noch sprechen werden. Freiburg gegen Dortmund sticht natürlich auch heraus. Die Dortmunder waren insbesondere nach dem souveränen Auftritt gegen Eintracht Frankfurt ja auf so einer Erfolgswelle und man dachte, okay, die sind Favorit in Freiburg, aber dieses Spiel haben sie prompt verloren, reden wir natürlich auch nochmal drüber. Frankfurt hat sich gegen Augsburg sehr schwer getan. In meinen Augen könnte man eigentlich auch davon ausgehen, dass die Eintracht dieses Heimspiel gewinnen sollte. Hertha gegen Wolfsburg, auch da muss man sagen, nach Spiel 1 war Hertha für mich nicht der Favorit in dieser Begegnung. Bochum gegen Mainz ist eine kleine Überraschung, kann man vielleicht sagen. Die Mainzer haben gegen Leipzig gespielt, aber auch da muss man sagen, Mainz immer noch extrem geschwächt. Viele Ausfälle, beziehungsweise Leute, die eben nicht so trainieren konnten, wie man das eigentlich möchte. Fürth gegen Bielefeld ist ein 1-1 und Leipzig gegen Stuttgart, denke ich auch, das war vielleicht nicht in der Höhe, aber zumindest im Ergebnis erwartbar. Also jetzt auch nicht so
die Riesen.
Tschüss. Nicht so diese Riesen. Ja, tschüss. Alles klar. Mach's gut.
Nicht so diese Riesen. Spiele abgehandelt.
Wir haben einmal nochmal geguckt, ob es überhaupt jetzt große Überraschungen in diesem Tableau gibt. Und ich finde eben, also so Riesenüberraschungen sind da jetzt auch nicht zu finden. Am ehesten vielleicht Freiburg gegen Dortmund. Und wir könnten ja einfach mit diesem Spiel beginnen, ja, weil das dann vielleicht am ehesten auch so ein bisschen heraussticht.
Es ist auch noch zu früh, um da überhaupt eine Aussage zu machen nach dem zweiten Spieltag. Ich glaube, ja, okay, wenn man tschüss. So nach 10. Wenn man nach so 10 Spieltagen dann irgendwann zum Ergebnis kommt, es gibt wirklich signifikant mehr Heimsiege als in der Vorsaison. Ich finde, dann kann man irgendwie das nochmal rauskramen. Aber jetzt so nach dem zweiten Spieltag finde ich schon mal ein bisschen früh. Und man muss ja auch sagen, wo wir jetzt dann auch beim Spiel sind, Freiburg gegen Dortmund, das hätte Dortmund ja auch gewinnen können. Also das war eigentlich wieder so typisch Dortmund, wie man sie eigentlich jetzt auch in den letzten Jahren kennt. Gegen die Eintracht mega stark. Auch im Supercup fand ich sie, auch wenn sie verloren haben, sehr, sehr stark. Also es war wirklich ein Duell auf Augenhöhe mit den Bayern, haben den Bayern alles abverlangt. Man neigt ja dann manchmal so dazu, den Supercup so ein bisschen wie so ein besseres Freundschaftsspiel abzutun. Das war es aber nicht. Es war wirklich, also ich habe es mir komplett angeguckt, es war ein geiles Spiel. Es war hart umkämpft. Du hattest das Gefühl, beide Mannschaften sind da, also hauen da alles rein, schonen sich da nicht, haben auch mit Bestaufstellung gespielt. Und deshalb war es dann schon so ein bisschen überraschend, dass sie dieses Niveau oder dieses Engagement gegen Freiburg nicht halten konnten. Aber Freiburg ist natürlich auch anders zu bespielen als die Bayern. Und da hat sich Dortmund ja in der Vergangenheit schon häufiger mal schwer getan. Aber sie hätten dieses Spiel auch gewinnen können. Also sie waren schon die spielbestimmende Mannschaft in Freiburg.
Ja, muss man sagen, was natürlich den Dortmundern nicht entgegenkam, war dieses tolle Freistoßtor von Vincenzo Grifo in der 6. Spielminute. Das hat dann doch Probleme offenbart, die man aus der Vorsaison kannte, nämlich dann, wenn Dortmund gegen tiefstehende Gegner spielt. Dortmund hatte 76%, meine ich, Ballbesitz über die Dauer und waren dann eben wieder vor der Aufgabe, quasi wie im Handball einen tiefstehenden Gegner zu bespielen. Und auch dort haben sich eben wieder Schwierigkeiten offenbart, die man eben aus der letzten Saison kennt. Tobi, jetzt spielt ja Rose auch vielleicht ein leicht anderes System, als es vorher unter Terzic oder auch Favre war. Inwiefern wie ist zu erklären, dass es dann trotzdem ähnliche Probleme sind in so einem Moment?
Ja, das ist halt die unerklärliche Frage, beziehungsweise auch insofern erklärlich, weil natürlich Rose noch nicht lange da ist. Er hatte nicht wirklich Zeit, mit den Spielern zu arbeiten. Und jetzt im zweiten Spieltag dann im Auswärtsspiel gegen Freiburg, das ist eine sehr undankbare Aufgabe, gerade nach dem 0-1. Weil die Freiburger haben das auch sehr gut gemacht. Mit einem sehr engen 4-4-2 haben sie es geschafft, dass die Raute nicht so wirklich nach vorne schießen konnte. Die Dortmunder haben dann sehr viel versucht, über Einzelaktionen zu lösen, hatte ich das Gefühl. Also immer wieder Bellingham ist ins Dribbling gegangen, Mahlen, der nicht so eine richtige Bindung hatte. Und dann hat Freiburg das hinbekommen, was viele Gegner in der vergangenen Spielzeit schon hinbekommen haben, dass Dortmund eben ein zweigeteiltes Team ist. Nämlich, dass sie hinten in der Viererkette vielleicht auch noch mit dem Sechser den Ball passen können. Aber es fehlt ein wirklicher Weg nach vorne, eine wirkliche Idee, wie man das Mittelfeld, wenn der Gegner kompakt steht, überspielen kann. Und das hat in der zweiten Halbzeit besser geklappt, aber das ist natürlich die große, große Problematik, die das Rose-Trainerteam jetzt angehen muss und die Dortmund ja schon in der letzten Saison die wichtigen Punkte gekostet hat.
Ja, das war insbesondere während der Phase in der letzten Saison, als Sancho verletzt gefehlt hat, weil der Spieler ist, der eben auch in 16er Nähe in Dribblings geht, in 1 gegen 1 geht, dann entweder ja, den Ball mal zurücklegt oder Querpass in den Strafraum rein, wo dann vielleicht ein Haaland oder so wartet, der aber auch in der Lage ist, eben Doppelpässe zu spielen. Ja, eine Sache, die man jetzt ja auch von Dortmund durchaus in der jüngeren Vergangenheit unter Rose auch schon gesehen hat, dieses schnelle Spiel, Doppelpässe, gerade am Strafraum. Da sind sie nicht durchgekommen. Und ich fand auch, was wir auch immer wieder häufiger sehen, weil wir jetzt ja auch drüber gesprochen haben, ob Haaland zum Beispiel Lewandowski beerben kann oder wie gut ist Haaland, dass eben in solchen Spielen für mich noch der Unterschied wirklich offensichtlich ist, wann hat ein Haaland Platz und wann muss er tiefstehende Gegner bespielen. Und es wird immer wieder klar, dass er meiner Meinung nach gegen so tiefstehende Gegner eben noch nicht die Qualitäten eines Lewandowskis hat. Natürlich auch nicht die Mitspieler vielleicht auch, aber da funktioniert er noch nicht so gut. Also jetzt ist ja ein Sancho weg, ne? Was macht denn Hoffnung, dass man in Zukunft einen Automatismen findet, solche Gegner zu bespielen, weil mit Freiburg wird es ja nicht der letzte gewesen sein.
Ich ganz kurz, ich finde halt, was du sagst, vollkommen richtig, nämlich auch in Bezug dessen, dass die Bayern halt mit Spielern wie Gnabry oder auch Sané, Müller, Musiala und so weiter, haben sie halt viele Spieler, die diese Lücken eben wie ein Sancho reißen können, die immer wieder mit Speed auf die gegnerische Abwehrkette gehen. Das hast du jetzt in der Form nicht so extrem bei Dortmund. Und deshalb ist dann Haaland da auch manchmal ja, kann auch teilweise gar nicht dann so eingesetzt werden, weil er einfach gut bewacht wird von den Innenverteidigern. Und wenn dann kein anderer die rauszieht durch gefährliche Aktionen, dann ist es halt auch schwer, sich dann da durchzusetzen. Und da muss man einfach mal gucken, ob Dortmund in Zukunft malen könnte natürlich so dieser Spieler sein, aber dass sie in Zukunft die gefährlichen Toraktionen auf mehrere Schultern verteilen, glaube ich. Das kann nicht alles immer nur auf Haaland. Also es kann nicht einfach nur sein, wenn Haaland trifft, gewinnen wir, und wenn Haaland gut bewacht wird, dann verlieren wir. So, das ist ja zu einfach für Dortmund. Da muss noch ein bisschen mehr von den anderen Spielern kommen, würde ich sagen.
Ja, aber allein so eine Option wie Reus, sie steht ja trotzdem im Kader noch mit auf dem Platz und macht ein tolles erstes Spiel, macht eine tolle Vorbereitung und wird ja offensichtlich von einer kompakten, starken Freiburger Defensive genauso abgekocht, die dann ja eher das Grundproblem aufzeigt, dass man in Dortmund auch in bisher oder ja, relativ schnell jetzt in diesem Spiel keine Lösung dafür hat, wie man das durchsetzen möchte. Wahrscheinlich, und das ist dann vielleicht so dieser Bayern-Vergleich, den du eben angesprochen hast, fehlt es auch noch mal in und vielleicht auch Bellingham an vielleicht Bellingham weniger, aber Malen wahrscheinlich noch vielleicht an der Liga-Erfahrung, an dem, was da kommt. Das weiß ein Gnabry halt, ne? Der spielt ja jetzt schon ein bisschen länger. Das sind aber alles so kleine Faktoren, warum Bayern München ja generell ein bisschen stärkeren Kader hat und finde ich ja auch im Supercup-Spiel, das ja dazwischen irgendwo liegt, auch relativ schnell nochmal einen Unterschied gezeigt hat, auch wenn gefühlt Leute wie Thomas Müller in Badeschlappen noch aus dem Urlaub mit anderthalb Wochen Training da auf dem Platz standen und trotzdem mehr Wucht ins Spiel gebracht haben. Und das merkst du halt hier. Also das übliche Dortmund-Problem scheint auch der Schlüssel für Freiburg gewesen zu sein.
Was aber du auch noch nicht vergessen darfst, ist, dass wenn du mit so einer Raute spielst im Zentrum und diese Raute dann auch relativ dribbelorientiert ist mit einem Reus halt, einem Bellingham, einem Reiner, die oft das 1 gegen 1 suchen, dann brauchst du, wenn der Gegner sich zusammenzieht, Spieler auf den Außen, die das auslösen können. Und Haaland und Malen sind als Stürmer nicht häufig auf die Außen gegangen, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Vor allem hat aber auch der Support von den Außenverteidigern gefehlt. Und das ist momentan so richtig die Schwachstelle. Das kannst du auch sehen, wenn du halt mit dem Schulz und Paslak spielen musst auf Außenverteidiger. Das ist schon ein relativ riesengroßer Qualitätsabfall, wenn du vergleichst, dass da vor 2 Jahren noch Hakimi und Guerrero gespielt haben und sich dann gegenseitig die Bälle immer aufgelegt haben. Das ist die Problemposition, die ich momentan beim BVB identifiziere.
Ja. Das da gebe ich dir recht, wenn dir das überhaupt was bedeutet.
Ja, aber man kann schon sagen, wenn man sich so den Kader von Dortmund anguckt, klar, Guerrero ist jetzt langsam wieder fit, hat ja dann auch gespielt, weil Schulz verletzungsbedingt ausgewechselt wurde. Aber Schulz und Paslak, das sind solide Außenverteidiger, aber natürlich nicht das Weltklasse-Niveau, das Dortmund auf anderen Positionen vielleicht hat. Jetzt muss man gucken, wie gesagt, Guerrero jetzt wieder zurück, aber der braucht vielleicht auch noch ein paar Spiele, um an die alte Form anzuknüpfen. Meunier ist auch bald wieder da. Ich weiß, da ist keiner so richtig Fan, aber ich glaube, dass der trotzdem besser ist als ein Paslak da auf der Rechtsverteidiger-Position. Dann ist er jetzt Halstenberg, glaube ich, im Gespräch.
Scheint, längerem, ja. Wobei ja, Halstenberg ja eigentlich Linksverteidiger ist. Das ist falsch.
Kann er nicht auch rechts?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, er hat bei Leipzig, wenn, dann eher auf der linken Seite gespielt.
Wobei er auch viel Innenverteidigung gespielt hat.
Ja, ja, Innenverteidigung also eigentlich Innenverteidigung. Genau, das ja. Würde ja dann also eher nicht dafür sprechen, dass er auf der rechten Außenbahn eingeplant ist.
Hm. Ja, gut, er kann vielleicht, also gut, dann wahrscheinlich Guerrero mehr als ein Linksaußenspieler und Halstenberg dahinter. Tja.
Oder auch, weiß man Guerrero nicht so genau, auch ins Zentrum ziehen kannst. Guerrero wäre, glaube ich, in dieser Raute als Achter eine sehr, sehr geile Option. Auch um da eine spielerische und weniger, also eine kombinativere und eine weniger dribbelstarke Lösung zu haben als jetzt mit Bellingham und Reiner. Das wäre auch eine Option, die du damit Halstenberg umsetzen könntest. Oder halt eben Fünferkette. Das ging ja, ist ja auch noch Halstenberg ein sehr, sehr guter Mann für die linke Verteidigerposition in einer Fünferkette.
Genau, und dann wäre nämlich Guerrero wieder auf der Fünferkette also quasi der offensive Schienenspieler. Ne?
Halstenberg wäre linker Verteidiger der Dreierkette und genau. Guerrero davor.
Ja. Und dann müsste natürlich Rose dementsprechend sein System auch anpassen. Da fehlt ihm momentan das Spielermaterial. Aber selbst wenn dann jetzt ein Halstenberg käme, also ich sehe es auch so, dass die rechte Außenverteidigerposition Baustelle ist bei Dortmund. Meunier hat zwar eine gute Euro gespielt, aber das ist nicht immer unbedingt repräsentativ dann für die Leistung in der Bundesliga. Ist auch eine ganz andere Mannschaft, anderes System, ganz anderes Turnier. Und Morey, den ich eigentlich für vielversprechend halte, ist halt noch lange verletzt. Es gibt Gerüchte, dass Dortmund sich mit Joscha Wangnumann vom Hamburger SV beschäftigt. Das ist auch ein Rechtsverteidiger, der aber auch, also der ist, hat Potenzial, so ist schnell, ist körperlich, ist sehr, sehr stabil körperlich, also da prallen Abwehrspiele auch mal ab an dem. Aber der ist natürlich noch nicht auf dem Niveau, in Dortmund jetzt entscheidend im Vergleich mit Pasalak weiterzubringen, und vor allen Dingen ist er auch verletzt, fällt noch 2 Monate aus oder so. Aber das ist vielleicht, also dass dieses Gerücht existiert, zeigt vielleicht schon, dass sich Dortmund da auch umschaut und guckt, ob sie noch Möglichkeiten haben, sich da aufzustellen. Weil ich denke auch, wenn Dortmund wirklich Ziel hat, Titel zu gewinnen, dann müssen sie auf diesen Positionen eigentlich qualitativ noch nachlegen.
Ja, man hat ja auch gesehen einfach, das war ja sogar Diskussion im Spiel gegen, ich glaube, die Bayern kam das auf, dass man auch Pasalak immer sozusagen als die Schwachstelle aussucht und dann gezielt da attackiert. Ist natürlich auch gemein, weil er ist sicherlich auch nicht schlecht, aber wie gesagt, du hast als Dortmund natürlich den Anspruch, auf jeder Position irgendwie mindestens internationale Klasse zu haben, und da sehe ich jetzt Pasalak noch nicht. Also mal gucken, ob man auf Meunier setzen wird oder ob man da noch mal auf dem Transfermarkt tätig sein wird. Aber die Außenverteidiger sind sicherlich momentan noch der Schwachpunkt. Sowohl nach hinten übrigens in der Defensive, als eben auch, wie Tobi gesagt hat, in der Unterstützung für die Offensive.
Eine Personalie, die ich persönlich sehr interessant finde, ist Modahut, der unter Favre eigentlich nie zum Zug kam, wo man immer schon gedacht hat, okay, der Junge muss mal wechseln, der hat eigentlich viel zu viel Qualität, als dass er da in Dortmund auf der Bank sitzt. Jetzt ist er unter Terzic dann schon auch in die Stammelf rotiert und ist jetzt auch unter Rose wieder Stammelf. Und was mir an der Hut so gut gefällt, ist, dass der immer den schwierigen Pass spielen möchte, immer direkt nach vorne, das Spiel schnell machen will und auch großartige Pässe spielt. Eine Qualität, die auch in der Vergangenheit den Dortmundern ab und zu abhanden gekommen ist, dass sie eben wirklich auch diese Geschwindigkeit haben. Und gerade wenn sie dann diesen Platz haben, nehmen wir mal an, sie spielen gegen eine Mannschaft, die mitspielen möchte, oder sie führen 1-0 und der Gegner muss irgendwie aufmachen, ist das eine Qualität im Verbund mit Haaland und auch vielleicht dem schnellen Malen, der ja auch viel Tempo hat, die dann auch eine tödliche Waffe ist. Was fehlt denn eigentlich Modahut, also bei diesen Qualitäten, die ich gerade aufgezählt habe, was fehlt ihm denn, dass er quasi noch nicht sich in der Nationalmannschaft etabliert hat oder dass unter Favre noch auf der Bank saß? Ist es so sein defensives Denken, oder wo seht ihr noch Defizite bei ihm?
Ich glaube, das, was du ihm gerade positiv ausgelegt hast, dass er halt immer das Risiko sucht, immer nach vorne stürmt, immer den riskanten Pass sucht, das kannst du mir auch negativ auslegen. Und da kannst du auch bestimmt im Freiburg-Spiel einige Beispiele finden. Da war er mit 75% der zweitschlechteste Dortmunder, was die Passquote angeht. Und das willst du eigentlich als Sechser nicht, dass dein Sechser die zweitschlechteste Passquote hat. Weil er halt immer den Weg nach vorne sucht, weil er immer nach vorne geht. Aber manchmal ist das auch zu viel des Guten. Manchmal überdreht er da auch, gerade im Verhalten gegen den Ball, sodass da Lücken im Mittelfeld entstehen. Und eigentlich bräuchte er einen Partner, der halt ruhiger ist, der halt die Tiefe abdeckt. Aber da fehlt auch momentan das im Kader wieder bei Dortmund. Da siehst du halt, was wie die auf der letzten Zinne laufen momentan. Weil ein Witzel muss halt in der Endverteidigung aushelfen und kann halt nicht die Sechserposition übernehmen. Und deswegen muss ein Dahoud dann auf der Sechserposition spielen, der eigentlich aber auf die Achterposition gehört und so weiter und so fort.
Ich würde auch noch ergänzen, dass Dahoud vielleicht nicht der schnellste ist. Wenn man noch einen Kritikpunkt suchen möchte, ist das vielleicht noch was, wo man ansetzen könnte. Und ja, ansonsten ist, glaube ich, eher ein Achter als ein Sechser, würde ich auch sagen. Und das ist natürlich, dann kannst du dieses Risiko, dass er halt oft geht, auch noch mal ein bisschen entschärfen. So ist es dann natürlich auch immer eine Gefahr. Aber ich halte viel von Dahoud. Ich habe ja immer schon gesagt, das war, als er auf der Bank saß unter Favre, den hätte ich gerne bei der Eintracht gesehen. Ein toller Spiel. Hat mich so ein bisschen geärgert, dass er dann unter Terzic schon wieder eingesetzt wurde. Und jetzt sogar Vertrag, glaube ich, verlängert. Also der Zug ist endgültig abgefahren. Tut auch dem Dortmunder Spiel gut. Wir müssen allerdings auch ein bisschen über die Freiburger reden, weil die echt gut in die Saison gestartet sind. Ja, also hat einfach 2-1 gegen Dortmund zu Hause gewonnen haben. Ich meine, wer hätte das gedacht? Das ist schon auch jetzt kein, das muss man einfach auch mal erwähnen, wie gut Freiburg gerade ist. Haben sich jetzt noch verstärkt mit Eggestein. Ist das eine Verstärkung, Nico Backspin?
Ich finde, es ist eine Verstärkung, und ich finde auch, dass es der Verein ist, bei dem er von der Spielweise, glaube ich, auch ganz gut hinpasst. Also das machen wir ab. Da kann ich nicht ganz so viel zu sagen. Am Ende bin ich wahrscheinlich zu befangen, aber ich halte ihn natürlich schon für einen guten Spieler. Finde aber generell überraschend, dass Freiburg nach dem ersten Spiel gegen Bielefeld jetzt gegen Dortmund dann gleich so auftrumpft, weil ich nach dem Bielefeld-Spiel noch nicht so mit dem Gefühl da rausgekommen bin. Ich weiß nicht, wer das hier war, dass sie sich so stark präsentieren.
Ich war halt so ein bisschen, ich war völlig überrascht von diesem Santa Maria-Wechsel. Also, dass der jetzt gehen musste. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass sie den verkaufen, weil der ja auch letztes Jahr so ein Stück weit für so eine spielerische Weiterentwicklung stand. Und jetzt hat er mit Eggestein natürlich wieder einen Spieler geholt, der unglaublich viele Kilometer abreißt, der halt jeden Laufweg macht, der halt genau das macht, was der Trainer möchte. Und ich glaube, das passt halt sehr, sehr gut zu Freiburg. Und ich glaube, man hat jetzt auch schon in den ersten beiden Spielen erkennen können, wenn die halt ihre Arbeit gegen den Ball machen können, wenn die halt giftig sein können, wenn die genau diesen Plan umsetzen können, dann sind sie unglaublich gut. Und das haben sie jetzt wieder auch gegen Dortmund gezeigt, trotz halt 23% Ballbesitz. Waren sie nie passiv oder waren sie nie komplett raus aus dem Spiel, sondern immer halt in den defensiven Aktionen drin gewesen. Und dann siehst du halt, wenn du diesen Saisonstart dir anguckst, ein Unentschieden gegen Bielefeld und ein Sieg gegen Dortmund, dann siehst du auch, was die Stärke dieser Mannschaft ist, nämlich das Spiel gegen den Ball. Und das wird, glaube ich, jetzt mit dem Verkauf von Santa Maria und dem Einkauf von Eggestein nochmal noch stärker fokussiert, als das noch in der vergangenen Saison der Fall war.
Ich bin natürlich auch beeindruckt. Man muss aber dazu sagen, gegen Bielefeld haben sie jetzt nicht so überragend gespielt, meiner Meinung nach. Das war 0-0. Und es kam ihnen natürlich dieses frühe Tor auch sehr zugute. Ne? Das, wie gesagt, 6. Minute durch eine Standardsituation. Und das ist natürlich dann für die Freiburger genau das, was sie wollen. Ne? Dann können sie sich hinten reinstellen. Du sagst, sie sind nicht passiv geworden. Sie haben aktiv verteidigt und bewusst verteidigt. Aber das konnten sie dann auch so. Ne? Wenn sie in der Situation sind, dass sie vielleicht durch eine Standardsituation zurückliegen, so, dann ist es natürlich eine ganz andere Herausforderung. Deswegen würde ich das so ein bisschen unter Vorbehalt sehen. Nichtsdestotrotz ist das eine Überraschung und Respekt vor Freiburg. Ich fand auch Schlotterbeck zum Beispiel dort hinten auch überragend, der auch Haaland ganz, ganz stark verteidigt hat und ihm wenige Szenen zugelassen hat. Das war auf jeden Fall eine starke Leistung. Ich glaube, auch Eggestein kann dem nochmal eine Farbe hinzufügen. Bei Eggestein weiß ich immer nicht genau, wo ist jetzt seine Grenze. Also der war ja auch schon mal im Kreis der Nationalmannschaft dabei. Da ist eben das gleiche Ding, was du bei Schalke, beim HSV und so weiter siehst, wenn du ein guter Spieler bist oder was ich bei einem Serdar zum Beispiel damals, ja, wenn du in einer guten funktionierenden Mannschaft bist, dann kannst du brillieren, ja. Und das Kostic wäre jetzt das HSV-Beispiel, was ich eben meinte, ja, der zur Eintracht gegangen ist und da der beste Spieler ist. Und wenn du in einer Mannschaft bist, die einfach nicht funktioniert, dann gehst du mit unter. Und Eggestein ist so ein Spieler, als es bei Werder lief, da, ne, das war auch seine Nationalmannschaftsphase, da hat man gedacht, boah, Sky is the limit für den Jungen. Und später ist er einfach sang- und klanglos mit untergegangen. Deswegen bin ich sehr neugierig, wie der jetzt in Freiburg, was ja nachweislich wirklich ein funktionierendes System ist, wo er langsam die Chance bekommt, hereinzuwachsen, wo der Druck einfach auch nicht da ist, wo er vielleicht wieder diese Freude und Leichtigkeit am Fußball, die er in Bremen mit Sicherheit irgendwie verloren haben dürfte, zurückgewinnen kann. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf, wie Eggestein sich dort macht, tatsächlich, ja.
Auf jeden Fall.
Passt ihr aber auch,
genau. Ich finde es einen smarten Transfer von Freiburg, weil ich weiß gar nicht, was haben sie gezahlt? Unter 10 Millionen auf jeden Fall.
Ist das 5 nur? Ist 5 bestätigt? Weil das finde ich das echt lächerlich wenig.
Das ist ein Schnäppchen, das kann man gar nicht anders sagen. Das ist ein Schnäppchen, weil klar hat er jetzt die letzten 2 Seasons nicht Bäume ausgerissen, aber ich weiß gar nicht, wie alt ist der, 24 oder so? Der ist ja noch wirklich im besten Alter. Und wenn der jetzt unter Streich in Freiburg, wo du wirklich ruhig arbeiten kannst, wo auch die Erwartungshaltung nicht immer, also ne, du kannst da eigentlich dein Ding machen und dann hat der... Wenn der kann er sein, es ist eine Marktwertsteigerung, wenn der jetzt eine gute Saison steigt, ist der Marktwert innerhalb von einer Saison mindestens verdoppelt. Wenn er jetzt ein bisschen solide spielt, ein, zwei Tore macht und so, dann ist der Marktwert verdoppelt. Ein junger deutscher Spieler, also es ist ein guter Transfer von Freiburg, finde ich.
Ja, hundertprozentig. Auch weil er besagt, das System, also kommen oder funktionierende Strukturen in Freiburg ihm wieder helfen, sich darauf zu konzentrieren, was ihn in Bremen auch stark gemacht hat. Das, was Tobi schon gesagt hat, Kilometer abreißen, Lücken stopfen, seine Rolle spielen, nicht zu viel Verantwortung übernehmen zu müssen, vielleicht auch im Zweifel, denn das ist das, woran er in Bremen ein kleines bisschen gescheitert ist, weil er dann relativ schnell auch noch Positionen spielen sollte mit Ballvortrag und allem drum und dran und dann auch noch die Führungsrolle übernehmen sollte. Dafür war er noch ein bisschen zu jung, glaube ich.
Eigentlich fahrlässig von der Eintracht, dass die nach der Rode-Verletzung sich nicht da. Was denn? Ist das so, ey, für 5 Millionen? Also, das ärgert mich schon fast ein bisschen.
Ihr wolltet Sargent nicht haben, deswegen haben wir die Frankfurt-E-Mails gelöscht danach wahrscheinlich.
Mhm. Naja, gut. Ja, also, der kommt noch dazu, ist auch eingewechselt worden in der 86. Minute für Keitel, hat dort direkt sein Debüt gefeiert. Natürlich jetzt nicht mehr so viel Zeit gehabt, da eine Duftmarke zu hinterlassen. Ja, also Freiburg macht da weiter, wo sie weitermachen. Die können quasi jeden schlagen an einem guten Tag, können aber auch gegen jeden verlieren. Das war das, was Tobi auch in der Saisonprognose gesagt hat. Und bis dahin scheint sich das zu bewahrheiten. 0-0 gegen Bielefeld, eher unter den Erwartungen. Und jetzt 2-1 gegen Dortmund über den Erwartungen. Das ist das Gute an Freiburg. Man wird immer unterhalten und weiß nie, was man bekommt. Aber ja, am Ende, also das ist eine Mannschaft, die hat sich in der Bundesliga einfach etabliert. Es gab vor ein paar Jahren, musste man Freiburg immer auch zu den Abstiegskandidaten mitzählen. Das macht man einfach nicht mehr. Das haben sie sich erarbeitet. Ja. Gut. Dann schauen wir mal weiter, was wir noch für tolle Spiele haben. Und zwar nehmen wir direkt, würde ich sagen, dann das Spiel der Leverkusener mit rein. Einfach, weil wir dann nicht direkt mit der Bayern- und Dortmund-Achse beginnen, sondern mal mit einem anderen großartigen Spiel. Leverkusen, ja, ist auch so ein bisschen wie Freiburg. Also kann auch alles passieren. An einem guten Tag oder in einer guten Saisonphase können die auch jeden schlagen. Und wenn sie schlecht drauf sind, dann enttäuschen sie. Jetzt gegen Gladbach haben sie auf ganzer Linie überzeugt und einen Mitkonkurrenten da oben um die internationalen Plätze einfach mal mit 4-0 vom Platz gefiedelt. Und es war nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Vielzahl an verletzten Spielern, die Gladbach Trübsalblasen zurücklässt. Was ist denn da passiert? Wieso konnte Leverkusen so auftrumpfen?
Ja, also man muss natürlich sagen, 4 verletzungsbedingte Wechsel bei Gladbach ist natürlich bitter. Auf der anderen Seite kann das auch nicht als Ausrede gelten, dass Gladbach da kein gutes Spiel abgeliefert hat und auf der anderen Seite Leverkusen wirklich einen Sahnetag erwischt hat. Gerade auch Diaby dreht da momentan auf, ist in einer sehr, sehr guten Verfassung in diese Saison gestartet. Und ja, es ist eigentlich genau wie du sagst, man fragt sich ja bei Leverkusen oft, die haben so eine krasse Qualität. Warum spielen die nicht immer so? Aber man sieht's halt, wenn mal alles glatt läuft, wenn sie einen guten Tag haben, dann sind sie auch richtig stark. So war das und haben Gladbach in die Schranke gewiesen, die jetzt schon einen recht schlechten Start haben. Ein Punkt aus 2 Spielen, haben natürlich einen schweren Auftakt gegen Bayern, und Leverkusen jetzt als nächstes, glaube ich, bei Union. Also ist nicht so einfach, aber ist kein guter Start für Gladbach. Sind eigentlich jetzt schon unter Druck, finde ich.
Ja. Also für Gladbach war das halt so ein richtig gebrauchter Tag, weil sie eben, wir haben es ja gerade gesagt, frühe Verletzungen, Thuram muss raus, Player muss glaube ich auch noch raus, Leiner hat sich Fuß gebrochen, fällt lange aus, also richtig gebraucht in der Hinsicht, dann 11 Meter noch verschossen, wo sie gerade wieder ins Spiel reingekommen waren. Sie haben gegen Leverkusen spielen müssen, die halt sehr schnell 2-0 mit in Führung gegangen ist, dann guter Chanceverwertung und dann eben sich auf ihre Tempogegenstöße fokussieren konnten, die sie sehr gut gemacht haben, da kriegen sie immer mehr das Tempo, dass dieser Kader bietet, kriegen sie immer mehr eingebunden. Und dann war Gladbach da mit so einer richtig blöden Aufgabe. Und da haben sie sich dann blöderweise auch noch abschießen lassen. Was dann wiederum noch eine blöde Sache an einem blöden Nachmittag, dass Sommer auch einen richtig schlechten Tag erwischt hat, muss man sagen. Und bei allen Gegentoren nicht mega gut aussah. Insofern ein richtig gebrauchter Tag. Ich weiß nicht, ob man da jetzt so die Alarmglocken deswegen schrillen lassen muss. Ich würde da eher dann Leverkusen loben für dieses schöne Offensivspiel. Weil, wie gesagt, bei Gladbach ist halt so, dass halt so extrem alles schief geht. Wie oft siehst du das? Wie gesagt, 4 Verletzungen, verschossene Elfmeter, Torwart mit schlechtem Tag, Gegner mit einer 100%igen Chanceverwertung.
Aber jetzt wird's ja schon spannend, was der Trainer daraus macht, ne? Also, wenn ich nach meinem Verständnis steht, Hütter ja auch oder für einen Fußball, der sehr schnell sein kann. Und dann wird er von einem Team, das sehr schnell Fußball spielt, überrollt. Dann und das liegt jetzt natürlich an ein paar Einzelfaktoren, wie die wir schon alle beschrieben haben. Und wenn Sommer da nicht gleich am Anfang stolpert und vor allem, wenn Stindl das 2-1 macht, dann wird das wahrscheinlich eine ganz andere zweite Halbzeit oder kann es zumindest werden. Aber nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass hier ein neuer Trainer mit einem neuen Team und jetzt einer recht längeren Verletzungsliste eine sehr große Aufgabe vor sich hat. Dass das nicht eine Abwärtsspirale wird. Aber Krisenmanagement kann er ja, oder Eddie?
Nee, was soll ich sagen? Ihr könnt euch denken, was meine dass ich da so das mit einer gewissen Genugtuung mir angucke, das kann ich auch nicht abstreifen, aber wir haben ja gesehen, dass Hütter einfach auch bei der Eintracht, du hattest wie viel Gegentore letzte Saison? 54 oder so. Also das ist bei ihm einfach so, da wird immer nach vorne gespielt und ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass Gladbach halt ein paar Tore kriegt. Die Frage ist, können sie dann auch mehr schießen? Und da sehe ich gerade momentan das Problem, weil die Offensive von Gladbach einfach doch arg geschwächt ist. Du hast jetzt mit Thuram, Player und Stindl hast du natürlich drei super Offensivleute, aber auch Hofmann, die sind alle verletzungsanfällig. Das ist das, was ich schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren sage. Gladbach hat immer dieses Problem dieser Verletzungsanfälligkeit. Die haben immer wieder Spieler, die aus der Startelf, aus der vermeintlichen Startelf rausfallen. Entweder weil sie verletzt sind oder weil sie noch nicht nach einer Verletzung wieder die Form haben. Ich finde, Gladbach ist immer so ein theoretisches Gebilde. Theoretisch ist, wenn alle fit sind und alles super läuft, dann hat Gladbach eine richtig geile Offensive. Die Realität ist einfach, die halbe Mannschaft ist invalide. So habe ich das Gefühl von außen. Das ist sehr viel verletzungsanfällige Spieler. Und ich bin gespannt, wie diese Saison verläuft unter dieser Prämisse. Ich habe fertig.
Ich würde mal den Gladbacher noch ganz kurz so ein bisschen zur Ehrenrettung reiten wollen. Nein. Weil natürlich haben sie jetzt erstmal eine Klatsche gekriegt gegen Leverkusen, aber Tobi hat es ja auch gerade aufgezählt, dass da wirklich alles zusammenkam an Pech und Unvermögen, was man sich so ansammeln kann in einem Spiel. Letzte Woche haben wir noch anders über Gladbach geredet. Da haben sie nämlich gegen die Bayern echt ein starkes Spiel gemacht und hätten das eigentlich auch gewinnen können. Das gerät jetzt natürlich, Fußball ist Tagesgeschäft, so 5 Euro ins Schwein rein. Aber so schnell gerät das in Vergessenheit, ne? Und ich glaube auch, wenn Gladbach ein bisschen vom Verletzungspech verschont bleibt, dass sie eine Qualität haben und auch, dass Hütter da was Interessantes auf die Beine stellen kann. Und vielleicht ist es besser, wenn sich das gesamte Pech an einem Spieltag vereint, dann putzt man sich den Mund ab und macht es beim nächsten Spiel besser, als wenn sich dieses Pech irgendwie auf 5, 6 Spiele verteilt. Das wäre vielleicht auch nicht unbedingt besser. Jetzt haben sie ein Spiel verloren gegen ein starkes Leverkusen, wo übrigens auch, was ich ganz interessant finde, eine Mannschaft zusammengestellt ist, die eigentlich auch ein anderes Gesicht hat im Vergleich mit dem letzten Jahr. Also Frimpong auf der Außenbahn hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Der ist jetzt vielleicht so richtig angekommen. Ja, dann hast du mit dem, wie spricht man das, Kosunu, glaube ich, und Innenverteidiger da hinten drin, Bakka. Und vor allen Dingen auch Palacios und Paulinho, die jetzt schon länger da sind, aber die eigentlich immer verletzt waren. Also die haben beide nie wirklich dauerhaft sich in die Stammformation spielen können, aus unterschiedlichen Gründen. Die haben jetzt auch beide zusammen auf dem Platz gestanden von Beginn an. Auch das ist, glaube ich, fast schon wie ein Neuzugang. Also Leverkusen hat tatsächlich auch ein frisches Gesicht. Ja? Neuen Trainer natürlich.
Ja, der kann vor allen Dingen so ein bisschen Potenzial freischürfen, wie du gerade gesagt hast. So ein Palacios ist wieder da. Ein Paulinho kriegt jetzt eine Chance. Aber auch Diaby, der ja auf dem Abstellgleis war Ende letzter Saison, kommt jetzt in so einer Halbaußen-, Halbzentralrolle, die ihm sehr, sehr gut steht. Die auch dieses schnelle Spiel, das ihm sehr, sehr gut steht. Ein Schick, der ja noch mal was zu beweisen hat nach der letzten Saison und nach dieser starken Euro. Der auch sehr gut in dieses doch viel schnellere Vertikalspiel passt, das der neue Trainer sehen möchte. Und dann hattest du jetzt auch wieder bei diesem Spiel, da können wir ähnlich sagen wie bei dem Dortmund-Spiel. Auf Außen, Linksverteidiger hat Scully gespielt bei Leverkusen, bei Gladbach, junger Spieler, klar großes Talent, aber der sah gegen Diaby mehrfach nicht gut aus. Und später musste dann halt Leiner auch noch raus, mit Benze Baini kam auch nicht 100% fitter Spieler, also das war schon auch da wieder problematisch, da hat Leverkusen die Duelle auf den Außen sehr leicht gewonnen.
Mhm. Ja, ich glaube auch, dass Leverkusen beim nächsten Spiel wird wieder neu gewürfelt. Ja, da gehen sie vielleicht nicht früh in Führung, da steht der Gegner vielleicht ein bisschen tiefer, da kommen sie eben nicht mit Tempo, mit Diaby und Schick und so weiter aufs gegnerische Tor. Das, man sieht es auch bei Dortmund. Ne? Das ist ja irgendwie auch das Spannende, man weiß vorher nicht so genau, wie sich so ein Spiel entwickeln wird. Und ein einzelnes Ereignis kann das ja komplett prägen. Ein frühes Tor, du hast eine ganz andere Konstellation in die eine oder andere Richtung. Deswegen wäre ich auch vorsichtig damit, jetzt Gladbach in eine Krise zu reden, aber genauso vorsichtig damit, Leverkusen zu hoch zu hypen. Ich glaube, das kann tatsächlich dann in der nächsten Woche auch schon wieder ganz anders aussehen. Werbung, ne?
Für mich ist Gladbach ein Abstiegskandidat.
Ja, da reden wir gleich nochmal drüber, nach der Werbung. Die Regie hat mir gerade ins Ohr gesäuselt. Werbung. So ganz, so ein ganz zärtlich gehauchtes Hinweischen. Das machen wir auch. Nach der Werbung wird uns intern Gardin noch mal kurz erklären, warum Gladbach für ihn Abstiegskandidat Nummer 1 ist. Und dann haben wir natürlich noch jede Menge andere Partien. Wir lassen uns heute schön viel Zeit, ne? Merke ich schon. Gleich geht's weiter. Moin Leute, hallo, herzlich willkommen zurück bei Bundesliga nahezu live, meine Damen und Herren. Wir haben schon gesprochen über Freiburg gegen Dortmund und natürlich auch gegen Leverkusen gegen Gladbach. Und jetzt machen wir weiter mit unserem Hauptstadtclub, ja, dem einzig wahren Fußballverein aus der Hauptstadt, nämlich Nico?
Union Berlin.
Na gut, ich wollte es dir offen lassen. Dann reden wir natürlich zuerst über Union Berlin. Die haben 2:2 gespielt gegen Hoffenheim. Ein gerechtes Unentschieden, würde ich sagen, oder sieht das jemand anders?
Ich sehe es auch so. Ich finde, was man halt sieht, ist, dass beide Mannschaften sich, was heißt gut verstärkt haben, aber dass sie zumindest sich weiterentwickelt haben in einer gewissen Weise, was bei Union ja insofern durch diverse Abgänge nicht selbstverständlich war. Aber dieses Duo Kruse-Avonie, das macht jetzt schon am zweiten Spieltag sehr viel Spaß. Und es war ein munteres Spiel und es war ein gutes Spiel eigentlich von beiden. Die Frage ist, was ist Hoffenheim wert ohne Kramaric? Das ist einfach momentan der Go-To-Guy, an dem alles hängt, der auch immer noch gerüchtet wird nach Italien. Da ist noch nicht das letzte Wort gefallen. Also keine Ahnung, ich verfolge das so ein bisschen, den Transfermarkt. Durch jede gute Aktion, die er in der Bundesliga macht, macht er sich natürlich interessanter. Aber selbst wenn er bleibt, ich habe es ja schon gesagt, ist die Frage, bleibt er gesund? Dann kann Hoffenheim echt eine gute Runde spielen. Aber momentan ist er der Dreh- und Angelpunkt noch von Hoffenheim. Wieder einen genialen Pass gespielt auf Brun Larsen, ich sag's nochmal. Ja, der Ex-Dortmunder, der ja, glaube ich, verliehen wurde letzte Saison irgendwo nach Holland oder so und jetzt auf jeden Fall stärker zurückgekommen ist. 2 Tore schon geschossen. Ja, war eine muntere Partie auf Augenhöhe. Hätte in meine Richtung gehen können. Ich habe fertig.
Ja, aus Union-Sicht. Also, das mach du gerne.
Nee, ich wollte noch mal ganz kurz auf diese Kramaric-Geschichte eingehen, bevor wir gleich weiter galoppieren. Ja, sehe ich auch so. Kramaric ist der wichtigste Spieler. Es gibt kaum Vereine, wo man sagen würde, vielleicht noch ein Haaland oder sowas, wo du sagst, okay, ohne den, bei Bayern kam es vielleicht Lewandowski noch, aber wo du sagst, ohne den ist diese Mannschaft einfach eine andere. Und das ist bei Hoffenheim wirklich so. Also der ist ja nicht nur Torjäger, sondern eben auch Torvorbereiter. Und ohne Kramaric ist Hoffenheim eine andere Mannschaft. Ich habe auch von diesen Gerüchten natürlich gehört, er hat noch ein Jahr Vertrag. Und er hat jetzt auch ein klares Bekenntnis vermieden. Er hat auch gesagt, so, ja, war eine schöne Zeit, mal gucken, was passiert. Also, wenn da noch interessante Angebote reinkommen, kann ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht den Verein noch wechselt. Ich habe ihn bei Kickbase, sage ich auch ganz ehrlich, ist für mich auch von Interesse und Relevanz, ob er wechselt, ne? Deswegen hoffe ich, dass er bleibt. Aber es ist einfach, wäre für die Bundesliga auch schade, wenn er geht. Vielleicht wechselt er auch innerhalb der Bundesliga. Vielleicht geht er auch zur Eintracht. Ne? Die haben ja auch noch ein bisschen Bedarf da vorne. Wer weiß.
Kann ich mir nicht vorstellen. Geld. Wird das gerüchtet? Den können die sich auch gar nicht leisten.
Kann man ja mal anfangen.
Ja, ist aber auch ehrlich gesagt nicht der Stürmertyp, den die Eintracht, glaube ich, sucht. Aber ich würde ihn nehmen. Also so ist es nicht.
Bei Hoffenheim finde ich ganz geil, die haben ein sehr ruhiges Ballbesitzspiel aktuell, aber die haben sehr viele Spieler, die gut in die Tiefe spielen können. Also Stiller ist für mich so eine Überraschung der Saison, weil ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell ankommt in Hoffenheim. Der spielt unglaublich schöne Pässe in die Tiefe und sucht immer wieder halt diesen Pass in die Tiefe, aber ist halt nicht ganz so überdreht wie in der Hut, aber es hat da jetzt auch einen Assist gemacht, ist ein sehr guter Spieler. Zusammen mit Rudi Baumgartner, Kramaric hat man da sehr viele Spieler in die Tiefe spielen und mit Larsen und Dabur Spieler, die auch in die Tiefe sprinten, wobei Dabur noch so ein bisschen in der Luft hing, fand ich jetzt gegen Union Berlin. Aber da sind schon ganz gute Fundament gelegt für so ein Ballbesitzspiel, das aber auch Elemente hat, die eben nach vorne gehen und das sich nicht daran ergötzt, nur quer und nach hinten zu spielen.
Mhm. Ja, vielleicht und noch ein
Entschuldigung, vielleicht noch einen Tag zur Union. Oder wollt ihr
noch? Ja, genau. Ich fand halt in dem ganzen Spiel schön und spannend zu sehen, dass beide immer in der Lage waren, auf den anderen zu reagieren. Und immer wieder noch eine kleine Schippe draufzulegen. Und bei Union selber, Max Kruse seit anstehender Hochzeit eine Spielexplosion anzusehen, macht Spaß. Und B, was jetzt das erste Mal ja, glaube ich, war, ne, mal gucken, wie sich das entwickelt, nächsten Woche entwickelt, aber eine Auswärtsreise nach Helsinki offensichtlich keinerlei Einfluss auf das Spiel in der Bundesliga hatte. Mal gucken, wie es in den nächsten Wochen ist, aber auch das ist man im starken Hoffenheim, also ich finde, das muss man mit bewerten einfach, dass sie zwei Tage später in Hoffenheim stehen und gut spielen und einen Punkt mitnehmen, nach Rückstand. Insofern war ich ja nicht ganz angetan von Union.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass Fischer noch ein bisschen mehr Kompaktheit sich wünschen würde, weil das ist ja das, was die Unioner überhaupt erst nach Europa geführt haben, dass sie defensiv für Gegner, die individuell ein bisschen besser waren, kaum zu knacken waren, weil sie im Zentrum und im Mittelfeld so viel Zugriff hatten. Und das hatten sie jetzt relativ wenig, fand ich. Da war Hoffenheim so ein bisschen auch selber schuld bei den Gegentoren, dass sie sich da haben relativ leicht auskontern lassen. Ich fand schon, da hätte Hoffenheim mit einem bisschen mehr Seriosität im Abwehrverhalten das Ding gewinnen können. Das war, glaube ich, das 2:2, wo Akpo Guma dann den Ball noch bekommt, aber dann ganz komisch Abonnie vor die Füße köpft. War jetzt auch kein Tor, das sich angekündigt hat.
Ja, aber ich finde so bei Union, der Werdegang, das ist einfach total interessant, ja, weil als die aufgestiegen sind, waren sie zumindest bei mir mit Top-Kandidat auf den direkten Wiederabstieg. Und die haben sich so schnell in der Bundesliga etabliert, dass man die gar nicht mehr auf dem Zettel hat, so für den Abstiegskampf. Ja. Und auch wenn man sich so mal so die Neuzugänge anguckt, das sind jetzt meistens keine Topstars, das sind Öztunali, Rani Khedira, Haraguchi, Vogelsammer, Ingwarzen haben sie abgegeben jetzt, aber das sind so alles Namen, die könnten irgendwo auch durchaus bei einem Verein spielen, der gegen den Abstieg kämpft, ja. Aber irgendwie funktionieren die in diesem Gebilde so? Also irgendein Rezept haben die da bei Union, dass die Spieler gefühlt stärker werden, als ihre individuelle Qualität eventuell ist, ja, irgendwas haben die. Und dadurch sind die haben sie sich so schnell etabliert, so vom Gefühl her, ne? Also hat man das Gefühl, Union ist eine feste Größe, so. Das ist beachtlich.
Sind sehr schnell in diese Phalanx von Vereinen wie Freiburg, Augsburg, Mainz und so reingekommen. Und sie haben natürlich einfach diesen Mega-Coup gelandet mit Kruse. Das muss man einfach sagen, der das Team, glaube ich, führt und der einfach trotz aller Eskapaden und Quatsch, den der links und rechts vom Fußballplatz irgendwie macht, einfach on point abliefert auf dem Platz. Ja, also wieder ein wirklich richtig gutes Spiel gemacht. Dazu diesen überragenden Freistoß ans Lattenkreuz irgendwie geballert. Und ich finde, mit Awoniyi haben sie jetzt auch einen Spieler geholt, der dem ein oder anderen Bundesliga-Verein gut zu Gesicht gestanden hätte. Ich gebe Brief und Siegel, dass der 15 Tore schießt mindestens diese Saison. Ja, ich sag, das ist auch ein Kickbase-Geheimtipp für alle, die zuschauen. Awoniyi, ich glaube, der kostet 7 Millionen bei Kickbase oder wie hast du nach diesem Spieltag vielleicht nicht mehr. Letzte Saison hat er 7 Millionen gekostet.
Ich hatte ihn letzte Saison.
Ich hatte ihn auch mal, ja.
Und da habe ich ihn ein bisschen beobachtet. Er ist natürlich echt schnell und hat auch Qualitäten. Und er ist natürlich jetzt auch dadurch, dass er so viel Geld gekostet hat, nochmal so ein bisschen in den Fokus gerutscht. Ich fand ihn letztes Jahr so ein bisschen im Abschluss noch nicht gut genug. Ja? Also er hat viele Qualitäten, aber ist halt noch nicht so dieser eiskalte Torjäger. So.
Das stimmt, aber das hast du halt oft bei Stürmern, die irgendwie, das finde ich, ist immer so ein Faktor. Manchmal versemmeln die Chancen und dann machen die einfach rein. Stürmer sind auch so ein bisschen immer so eine leicht unberechenbare Komponente, wenn sie jetzt nicht Lewandowski heißen, wo du einfach weißt, okay, da ist safe. Aber ansonsten gibt's halt immer wieder Stürmer von hoher Qualität, die über den Ball schießen, die nicht treffen, die Durststrecken haben. Keine Ahnung, ist auch einfach, ist so ein Gefühl. Kann das auch nicht empirisch belegen, aber Kruse, Awoniyi, das passt auf jeden Fall. Und dann hast du halt hinten eine stabile Abwehr. Und auch Union ist unangenehm zu bespielen für jeden Gegner. Die können kontern, die sind hart in den Zweikämpfen, die können hinten wenig zulassen. Ja, ist einfach eine schwer zu bespielende Mannschaft, glaube ich. Niemand fährt gerne oder geht gerne gegen Union spielen. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen.
Das mit den 5 Tonnen, aber die merke ich mir. Nachdem ich mir hier die 30 Tore Weghorst hier seit Jahren anhören muss,
ja, merkt mir es. Das. 15 merke Tore. 15 Tore. Abonnie.
Mal gucken.
Aber es klingt ehrlicherweise realistisch.
Hat er schon zwei, glaube ich, oder?
Wollte ich gerade sagen.
Vielleicht soll ich sagen 15 Scorer-Punkte statt 15 Tore. Wäre das besser?
Nee.
Jetzt kann ich nicht mehr zurückrudern, ne? Okay.
Nee. Das ist
15 Tore ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich guck mal, was
der trauen.
Ich guck mal, was der kostet. Ja. Vielleicht stimmt es auch gar nicht mit den 7 Millionen.
Haben wir eigentlich noch über den Abstiegskandidaten
Gladbach gesprochen? Nein, haben wir nicht. War auch nur ein Scherz. Müssen wir nicht unbedingt wieder aufrollen. Die Lawine hier ist weitergerollt. Ja, also 2-2 zwischen Hoffenheim und Union. Union ja am ersten Spieltag auch gegen Leverkusen, die wir jetzt ja heute auch sehr gelobt haben, mit dem Unentschieden rausgegangen und haben jetzt eben 2 Punkte. Ist ein okayer Saisonstart, wenn man sich anguckt gegen Leverkusen in Hoffenheim, glaube ich, sind 2 Unentschieden okay. Und wir bleiben aber in Berlin, jetzt nicht nur thematisch, sondern jetzt auch geografisch, weil wir mit der Hertha weitermachen. Und wenn ich gerade gesagt habe, dass es erstaunlich ist, wie schnell sich Union etabliert hat, umso erstaunlicher ist es, wie schnell sie im Prinzip auch zur Nummer 1 in der Hauptstadt geworden sind. Das war so in der Form überhaupt nicht absehbar, als eben die vielen Millionen zur Hertha transferiert wurden und Berlin Union sozusagen der kleine Hauptstadtclub war, der gerade sensationell den Aufstieg geschafft hatte. Die Vorzeichen haben sich so schnell geändert. Berlin verliert auch sein 2. Spiel. Und da hat man ja gedacht, okay, das letzte Saison, das war ein Krisenjahr, viel Umwälzung, diese Klinsmann-Geschichte, diese Millionen und die ganze Aufmerksamkeit und viel ganze Unruhe. Und mit Pal Dardai ist jetzt aber so ein bisschen wieder die Biederkeit, aber eben auch diese Ruhe, die es eben gebraucht hat, eingekehrt. Und jetzt kann man mit kleinen Schritten so härter versuchen, ein bisschen nach oben zu führen. Aber sie tun sich sehr schwer, haben jetzt auch eben ihr 2. Spiel verloren gegen Wolfsburg und sind jetzt direkt wieder unten mit drin, ja, mit 0 Punkten als einziger Verein der Bundesliga. Und so langsam muss man auch sagen, gehen einem die Ausreden aus, ja, weil die Mannschaft, die jetzt da auf dem Platz gestanden hat, das ist eine Mannschaft, die wird sich wahrscheinlich personell kurzfristig nicht mehr so viel verändern, weil viel von dem Geld eben auch schon ausgegeben worden ist. Es gibt hier und da ein paar Verletzte, also Dardai, also der Spieler Dardai war jetzt angeschlagen, fehlt so ein bisschen. Dann hast du irgendwie Piontek, der da vorne noch fehlt. So, aber ein ganz anderes Gesicht wird diese Mannschaft nicht bekommen. Ja, also das ist das, was Hertha so im Grunde zu bieten hat. Und das war jetzt nicht so gut. Also phasenweise ganz gut, aber es hat halt nicht gereicht, oder?
Ja, ja, also ich finde.
Mach du.
Ja, gut. Ich finde sie halt. ich bin ja kein. Ich mag ja Dardai als Mensch. Ich glaube, es gibt keinen Bundesliga-Trainer, mit dem ich eher ein Gulasch essen gehen würde als mit Dardai. Aber ich finde ihn als. Ich finde dieses relativ passive System, das ist nicht meins. Das weiß ja auch jeder, der Bundesliga schon ein paar Mal geguckt hat, dass ich hier auf andere Teams stehe. Und ich fand es jetzt schon wieder, wie im ersten Saisonspiel, sind sie dann zeitweise einfach zu passiv geworden. Haben sie dann die Wolfsburger machen lassen und haben auch nach diesem 1-0-Treffer, wo sie ja so ein bisschen das Momentum hatten, hatten sie nicht adäquat nachgelegt. Und ich tue mir auch immer noch sehr schwer mit dem Kader, weil mir dann noch nicht so die rechte Spielidee fehlt, weil mir so richtig die Idee fehlt, was die machen wollen so richtig. Also ein Boateng ist jetzt nicht der schnellste, musste auch wieder früh ausgewechselt werden. Du hast so ein paar schnelle Spieler, dann aber andererseits wieder Außenverteidiger mit Plattenhardt und Pekarik, die offensiv sehr wenig machen, wodurch du halt Luke Bakio und Del Rosso nicht so tororientiert reinbringen kannst, wie du es vielleicht möchtest. Und dann hast du vorne drin Selke als einzige Sturmoption, der ein gutes Spiel gemacht hat, aber sich dann auch wieder anlegt mit Luke Bakio über den Elfmeter, wo ich mir auch denke, wie kann denn nicht vorher festgemacht werden, wer die Elfmeter schießt? Also das ist doch was man vorher festmacht. Also da sind so viele kleine Baustellen.
Lass uns über diese Baustelle nochmal reden, weil das wirklich, also man neigt ja dazu, dann so eine Situation auch in einen Gesamtkontext einzubetten und sie eventuell auch größer zu reden, als sie dann wirklich ist. Aber wenn das in einem Verein wie Hertha passiert, die ja jetzt gerade nicht für besonders viele positive Schlagzeilen gesorgt haben, wo man sich auch fragt, wie das Mannschaftsgefüge ist und so weiter, dann ist natürlich so eine Aktion noch mal unglücklicher. Lass uns die kurz noch mal irgendwie schildern für Leute, die sie nicht gesehen haben. Also es gab den Elfmeter Und dann hast du mit Selke und Luke Barke zwei Leute, die einen Ball in der Hand haben. Ja, ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, wo der zweite Ball herkam. Aber beide Leute haben diesen Ball und legen sich den auf den Elfmeterpunkt und versuchen quasi den anderen zu ignorieren und zu sagen, ja, ich schieß den. Und dann gab es halt eine Diskussion mit unterschiedlichen Spielern, an deren Ende dann Luke Barke sich den Ball zurechtgeht. Also es war wirklich zum Zuschauen extrem unangenehm, weil man eben das Gefühl hatte, da ist überhaupt gar keine Klarheit in der Mannschaft, das wurde gar nicht vorher bestimmt. Es ist ja grundsätzlich erstmal positiv, dass es mehrere Spieler geben, die sich das zutrauen, die diesen, die Selbstbewusstsein haben. Aber dass du dann auf öffentlicher Bühne das so austrägst, das ist extrem unangenehm zum Zuschauen gewesen. Und es erhöht natürlich auch den Druck auf den Schützen, ja. Also das, die Krönung wäre ja gewesen, wenn er verschossen hätte. Ja?
Da sind die gleichen Worte von Freddy Bobic übrigens, der im Nachgang auch sich darüber echauffiert hat.
Das zeigt mir, dass wie gesagt, die Szene ist an sich komisch, weil habt ihr eine Erinnerung, wo es das schon mal gab? Ich habe viel Bundesliga geguckt, aber ich habe nie eine Erinnerung, dass sich zwei Leute einen Elfmeterball geschnappt haben. Also ich kenne noch dieses Schnick, Schnack, Schnuck beim Freistoß oder dass sich da dann Leute halt diskutieren, aber beim Elfmeter normalerweise nicht. Und auch fand ich es komisch, dass Bobic das relativ stark kritisiert hat, auch gesagt hat, das ist nicht gut, das muss vorher abgesprochen werden. Und da der andererseits das aber wieder gut fand und gesagt hat, ja, es ist, der fand die Szene gut, weil das halt zeigt, dass halt mehrere Leute spielen wollen und nicht alle braunen Flecken in der Hose haben, hat das, glaube ich, genannt. Finde ich dann auch schwierig, der Umgang damit. Also da fehlt mir, das zeigt mir halt so, dass es eine gewisse Zerrissenheit gibt in diesem Verein, wenn das jetzt wenn du das überdramatisieren willst. Also dass da keine einheitliche Linie herrscht, was solche Dinge angeht.
Auch keine klare Hierarchie.
Ja, du kannst dir nicht vorstellen, dass bei Freiburg sowas passiert.
Ja.
Und selbst wenn das dann passiert, dann kannst du dir sicher sein, dass Streich und alle anderen dasselbe dazu sagen.
Ich meine, ich finde, das ist ja auch...
Ja, Nico? Ich meine, nur zeigt dir aber auch, dass Davy Selke nach einem mitverantworteten Werder Bremen-Abstieg und zwei sehr desolaten oder anderthalb sehr desolaten Jahren hier sehr viel Selbstbewusstsein aus der Vorbereitung rausgeholt hat, dass er sich gleich den Ball schnappen wollte, um, wie er selber gesagt hat, Verantwortung zu übernehmen und vorne wegzugehen.
Ne? Ich glaube, also, Selbstvertrauen war nie das Problem von Davy Selke. Ich glaube, eher Skill war das Problem.
Also ich finde, am Ende des Tages ist das einfach auch Ausdruck von einem gewissen Egoismus. Weil wenn du als Mannschaft auftrittst, solltest du eigentlich sehen, okay, wer ist der beste Elfmeterschütze, wer macht ihn rein? Und dann guckst du, okay, machst du es. Es geht für mich dann über Selbstbewusstsein hinaus, weil dieses Selbstbewusstsein nicht in den Dienst der Mannschaft gestellt ist, sondern das ist ein Selbstbewusstsein, was eher einem selbst dient. In dem Moment, wo du da so lange rumdiskutierst. So, wenn du eigentlich siehst, okay, da sind zwei Leute, die sich das beide zutrauen, das muss ja eigentlich vorab geklärt sein, wie die Reihenfolge ist. Es kann überhaupt nicht sein, dass es auf dem Spielfeld diskutiert werden muss. Der erste Punkt ist, es muss eigentlich im Vorfeld festgelegt sein, wer schießt. Und das zweite ist, selbst wenn es da Unklarheiten gibt, dann musst du als Spieler irgendwie dich zurücknehmen können. Es kann ja nicht angehen, dass du so eine Show abziehst, weil das zeigt einfach, dass das keine Mannschaft, also zumindest in dem Moment diese beiden Spieler oder zumindest einer von denen, nicht sich in dieses Mannschaftsgefüge einordnet. So.
Wir wissen es ja nicht, wir können uns jetzt auch nicht auf Selke einschießen. Vielleicht war ja Selke auch eher derjenige, der hätte schießen
sollen.
Ja. Das weißt du ja auch nicht. Kann auch sein, dass Luke Barke einfach dann so getan hat, als er hat die letzten geschossen, jetzt schießt er den auch. Das weißt du ja nicht. Aber ich finde, das ist halt schon eine sehr krasse Szene. Ich weiß nicht, schaut jemand hier Ted Lasso? Bestimmt, oder?
Ja. Ich habe die erste Staffel nicht gesehen.
Ja. Ich habe jetzt halt überlegt, wenn halt diese Szene bei Ted Lasso, ich liebe Ted Lasso, aber Ted Lasso ist ja jetzt keine Serie, die halt den realistischen Fußballalltag abbildet. Wenn dann so
eine was?
So halt eine Szene da wäre bei Ted Lasso, würde ich mir sagen, ja gut, die haben halt nicht viel Ahnung von Fußball. So. Aber das ist halt in echt passiert, finde ich, so drei Nummern drüber, so krass einfach. Dass halt,
also da würde ich das jetzt aber auch...
Am Elfmeterpunkt stehen.
Ja, also das mit dem Ball ist ein kleines bisschen unglücklich, aber also da würde ich das jetzt auch nicht zu groß machen. Das Selbstverständnis, das Selke hat, mit dem er da hinläuft, zeigt eher, dass Luke Bacchio nach dem Foul gesagt hat, nee, ich übernehme das jetzt hier, geh mal weg, ich war letztes Jahr schon hier, ich mache jetzt hier den V und stelle mich größer auf, bomb, hau den rein. Geschichte wäre es ja im Zweifel erst wirklich geworden, wenn er den verknipst hätte, weil dann hätten sie im Nachgang ja auch erzählt, dass Selke der vorgesehene Schütze gewesen wäre oder so. Ja. Also, Tor gemacht, alles schön, Haken hinter sich, drüber aufregen, zeigt aber am Ende des Tages, wenn Hertha nach dem Elfmeter zu Hause mit dem Defensivspezialisten Dardai 1-0 führt und trotzdem gegen Wolfsburg verliert, dann hast du ein eigentliches Problem.
wollte auch nur Werbung für Ted Lasso eigentlich machen. Und ja. Du hast natürlich
recht. Ted Lasso.
Du hast natürlich recht. Das ist dann wieder so hochinteressanter Punkt, dass du halt gegen, dass der Defensivspezialist da, wie du es gerade gesagt hast, dann noch 2 Tore spät kassiert. Eins nach einem Einwurf, was ja dann auch nochmal für eine gewisse Schnarchnasigkeit steht. Und da würde ich dann auch wieder sagen, wie gesagt, das ist das, was ich seit Jahren sage, die Kaderzusammenstellung ist mir nicht klar bei Hertha BSC. Weil, wie gesagt, wieder auch hier haben wir wieder die Außenverteidigerpositionen, die halt so ein massives Problem sind. Du hast dann auf Sechserposition sehr viele sehr ähnliche Spielertypen, finde ich. Also so Kämpfertypen, dynamische Typen, aber nicht unbedingt die spielmachenden Typen. Du hast vorne dann auch, mir ist das nicht ganz klar, wo das die Reise hingehen soll. Aber ich würde jetzt auch den Stab nicht brechen, weil das war jetzt auch keine unterirdische Leistung, muss man sagen. Man hat ja gegen Wolfsburg ein relativ offenes Spiel lange Zeit geführt. Aber ja, dass es halt so spät dann so schief geht, das ist natürlich nicht das, was man von einem Dardai erwartet als Trainer.
Und eigentlich auch nicht von Hertha als Mannschaft mit den Ambitionen dieser Saison, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die dort ist, wo du ja hin willst. So, die haben ja andersrum durch, dann, ich weiß nicht, ob du diesen Teamgeist dann da auf dem Platz lesen kannst oder so, aber ich finde schon durch eine starke Reaktion auf dem Platz dieses Spiel umgedreht, was ja so ein Typ wie der verkörpert, aber er bis jetzt auch in dieser zweiten Phase nicht in diese Mannschaft reinkriegt.
Also für mich ist es auch, ist Berlin eine riesige Baustelle, weil ich da, auch wie bei Tobi kein Plan, muss ja nicht nur, weil ich ihn nicht erkenne, heißt es per se jetzt schon mal nicht, dass er nicht vorhanden ist. Also da will ich mir jetzt auch nicht zu viel anmaßen. Aber fast auf jeder Position gibt es halt auch Fragezeichen. Ja? Also es fängt im Tor an, wo man ja einen Schwolo geholt hat, der aber irgendwie auch schon angezählt ist, wo man auch nicht weiß, okay, die Position ist jetzt nicht besetzt auf Jahre, da hat man keine Ruhe so, ja. Dann, ja, die Außenposition, ne, wo du auch einen Plattenhardt, ist auch nicht immer gesetzt gewesen, Pekarik. Dann hast du im Mittelfeld eben, ja, eine Toussaint, der da eigentlich als Königstransfer geholt wurde, der jetzt auch nicht irgendwie unumstritten gesetzt ist. Boateng, hat Eddie auch letzte Woche auch schon gesagt, der eben halt auch einen Körper hat, der jetzt nicht mehr gewährleistet, dass er jede Woche 90 Minuten spielen kann und daher eben auch als Fixpunkt ungeeignet ist. Ne? Dann hast du einen Selke, der eigentlich nur kommt, weil Bremen absteigt. Ja, wo eigentlich alle sich gefreut hätten, okay, Bremen hat eine Kaufpflicht, da spülst du nochmal richtig Millionen in die Kassen, aber fuck, jetzt muss er zurückgehen nach Berlin, ist aber direkt so der beste Stürmer, das direkt gesetzt, hat dann direkt aber diesen Konflikt mit Luke Bacchio. Also, ich weiß bei Berlin noch nicht, was sie sind und wohin sie wollen. So, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen ein Flickenteppich aus verschiedenen Ideen und Plänen, die in einem Großteil irgendwo auch gescheitert sind. Und ich befürchte auch, dass sie das Beste, was Berlin passieren kann, ist, dass sie nicht in Abstiegsnot geraten und dass sie irgendwie eine solide Condoleezza Rice Saison zu spielen. Konsolidierungssaison zu spielen, wollte ich eigentlich sagen. Und dann irgendwie in kleinen Schritten versuchen, ihrem Ehrgeiz nachzugehen.
Was ich hier nochmal gerne zur Diskussion stellen würde, ist, was mich auch mittlerweile so ein Stück weit stört an Berlin. Wir hatten vorhin bei Leverkusen zum Beispiel gelobt, was die für neue Spieler für die Viererkette gekauft haben. Und die kommen aber auch überall her, weißt du? Also das sind Spieler, die du nicht auf dem Schirm hattest, selbst wenn du dich relativ viel mit Fußball beschäftigst, weil sie halt einfach gutes Scouting machen. Auch Frankfurt, die ja Leute geholt haben und auch gerne Leute holen, die du nicht auf dem Schirm hast. Und Hertha hat das ganze Geld, aber die kaufen halt hauptsächlich in der Bundesliga ein oder wenn, dann halt in angrenzenden Ligen mit Spielern, die halt auch schon Namen haben. Also da fehlt mir auch manchmal dieser Wow-Effekt. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder lese, dass Kunja weg soll und dafür kommt dann Belfodil von Hoffenheim, das ist auch wieder so ein Transfer. Da fehlt mir so der Wow-Effekt. Und,
vor allen Dingen ist das ein Transfer. Das ist so ein Transfer, wo du nicht davon ausgehst, dass da ein Milliardär im Hintergrund ist, der die Kohle reinpumpt. Ja. Das ist so ein Transfer, wo du denkst, das macht ein Verein, der Qualität abgeben muss und versucht möglichst diese Qualität mit wenig Geld so gering wie möglich schmerzhaft zu machen. Aber es ist irgendwie, mir fehlt da auch so ein bisschen, ja, der Plan, wo geht denn die Reise hin in 1, 2, 3 Jahren, wenn du irgendwie Leute holst wie Boateng, wie Belfodil, keine Ahnung, da fehlt mir so ein bisschen auch ein Richter. Aber ein Toru Nariga wird abgegeben, ja, finde ich schon, oder soll abgegeben werden. leuchtet mir alles noch nicht so ganz ein, was da bei Hertha passiert.
Es ist halt eine sehr fantasielose Transferpolitik so. Und das ist jetzt nicht eine Transferpolitik, wo du sagst, okay, da haben sie jetzt, wie bei Stuttgart zum Beispiel, eine Scouting-Abteilung, die sehr, sehr geil ist und die Leute ausgräbt, von denen du noch nie was vorher wusstest. Dieses berühmt-berüchtigte Mehrwert bilden, wie es Jürgen Klinsmann genannt hat. Wie hat er es genannt? Wertsteigerung oder Mehrwert? Der Spieler hat keinen Mehrwert.
Keine Ahnung.
So. Also die sind ja auch ganz viele Spieler dabei, wo du dir denkst, die werden sie nicht mehr für viel mehr Geld weiterverkaufen. Bei Córdoba haben sie jetzt Glück gehabt, dass sie hinbekommen haben, aber bei vielen anderen Spielern ist das nicht der Fall. Also da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie in der Transferpolitik und die Strategie in der Transferpolitik. Sie handeln halt genauso, wie das Klischee eines Vereins ist, der schnell zu Geld gekommen ist.
Ja, und da ist halt die Gefahr dahinter, dass dieses schnelle Geld einfach auch genauso schnell wieder verbrennt. Und dann hast du eine Mannschaft, die so überhaupt nicht zusammenpasst, wo eben kein klarer Plan ist, eben auch keine Geduld da ist. Ja, das ist ja das, was ich auch von Anfang an bei Hertha vermisst hatte, dass dieses Geld da reingespült wird und so eine gewisse Notwendigkeit ist, okay, wir müssen jetzt sofort das Geld ausgeben. Und wenn man da ein bisschen mehr Geduld gehabt hätte, auch sicherlich aus Investorensicht, vielleicht wenn man den Fußball ein bisschen mehr beobachtet hätte, hätte man ja erkennen können, okay, das führt eben dazu, dass du einen bunt zusammengewürfelten Kader hast, dass das ganze Geld instant weg ist und dass du eventuell, stellt euch mal vor, das geht jetzt irgendwie bergab, stellt euch vor, es ist eine ähnliche Entwicklung, wie es vielleicht bei Schalke oder so ist, dass das einfach alles nicht zusammenpasst und dann fällt das ganze Gebilde auseinander, der Investor hat irgendwie auch nicht mehr das Interesse, da noch viel Geld reinzupumpen, vielleicht wechseln die Anteile nochmal den Besitzer und so weiter und so fort, dann hast du ganz schnell mal eine Abwärtsspirale. Wenn du eben dieses Geld genommen hättest, und jetzt gesagt, und das ist in rückblickend natürlich immer jetzt leicht gesagt, aber du fängst mal mit der Infrastruktur an, du fängst an zu gucken, okay, sind die handelnden Personen die richtigen oder muss ich erstmal anfangen, vielleicht bei einem Preetz oder so, zu schauen, dass ich mich da aufstelle. Der Bobic kommt eigentlich viel zu spät. Der Bobic kommt zu einem Zeitpunkt, wo das ganze Geld ausgegeben ist. Fange ich vielleicht an bei einer Scouting-Abteilung wie sie eben Frankfurt auch hatte, wie sie Stuttgart hat und fange da an, die Leute erstmal so zu besetzen, dass ich ein Umfeld habe, wo ich sage, okay, jetzt gebe ich den Leuten das Geld. Stellt euch mal vor, was eben jetzt Stuttgart oder auch die Eintracht mit diesem Geld machen könnten. Wen die eben alles holen könnten und dann zu einem Punkt kommen, wo sie eben, und da sind wir bei Wertsteigerung, wo sie dann eben diese Spieler alle auch mit Gewinn verkaufen, ja, und dann zu den Spitzenclubs abgeben, wo du dann richtig Kohle für kriegst, was dir wiederum einen neuen Handlungsspielraum gibt, dann hättest du eben einen ganz anderen Ansatz, ja, und das ist ja das, und viel kritisiert, ja, aber aus gewissen Gründen, ja, sind Hoffenheim und Leipzig, die sind nicht kritisiert, weil sie mit ihrem Geld nicht gut umgehen, sondern die sind irgendwie kritisiert, dass sie überhaupt da sind, und das ist natürlich entgegen dem ist, wofür der Fußball steht, für Tradition, für Wettbewerbsgleichheit und so weiter und so fort, das sind andere Themen, für die kritisiert werden, aber sie werden nicht dafür kritisiert, dass sie nicht sinnvoll mit dem Geld umgehen. Hoffenheim ist mittlerweile an einem Punkt, wo sie halt regelmäßig Geld zurückzahlen an den Dietmar Hopp, ja. Und trotzdem irgendwie konkurrenzfähig sind und trotzdem irgendwie kluge Transfer machen. Und das hat Hertha alles versäumt, sozusagen. Ja, dass du hinterher sagen kannst, okay, das ist ein Erfolgsmodell, das ist durchdacht. Sondern es ist einfach ein Verbrennen des Geldes, weil man kurzfristig Erfolg erzwingen will. Und das hat halt einfach, muss man jetzt schon sagen, einfach nicht funktioniert. So. Wolfsburg hat auch mitgespielt, ist von einigen ja auch als Enttäuschung getippt worden. Ich hatte sie auch. Ich habe ja damals gesagt, ich habe mich zwischen Frankfurt und Wolfsburg dann entschieden, wer ist wer könnte die Enttäuschung werden. Ein Wort zu Wolfsburg, die nach dem Bekanntgeben auch des Urteils im DFB-Pokal, ja, wo sie jetzt ja quasi ausgeschieden sind aufgrund des Wechselfehlers, da schon so ein bisschen in der Schusslinie waren. Wie haben die euch denn gefallen?
Bin ich kritisch mit. Also die sind jetzt nicht schlecht, aber mit 6 Punkten Tabellenführer, das klingt jetzt erstmal sehr, sehr gut. Aber wenn du guckst, ein 1-0-Sieg gegen 10 Bochumer ist jetzt, glaube ich, kein Maßstab. Und jetzt gegen Hertha haben sie das Spiel auch erst sehr spät gedreht. Und wir sind uns auch noch nicht sicher, in welche Tabellenregion geht es für die Hertha. Was man von Brommel auf jeden Fall positiv zugutehalten muss, er hat die Stärken der Mannschaft erkannt. Er hat nicht viel geändert im Vergleich zur vergangenen Saison. Sie spielen halt weiter so ein 4-2-3-1. Dafür auch dürfen sich auch wieder austoben im Spiel gegen den Ball. Das ist sehr gut. Im Ballbesitzspiel fehlen noch die klaren Verbesserungen jetzt trotz 60% Ballbesitz und Standardsituationen und der lustigerweise Einwürfe. Jetzt haben sie ja 2 Tore schon nach Einwürfen erzielt in dieser Saison. Das ist ja auch ein Kuriosum. Aber ich würde jetzt noch nicht sagen, dieser Enttäuschungstipp ist kompletter Quatsch gewesen. Nur weil sie jetzt die ersten 2 Spiele gewonnen haben gegen Gegner, wo man auch sagen muss, dass eine Mannschaft mit dem Anspruch von Wolfsburg einfach gewinnen muss.
Es kommt ja, noch. Ja, genau. Und den Transfer nicht so hundertprozentig verstehe, weil Maximilian Philipp ja sich so gerade da reingespielt hat und mit Luca Waldschmidt, glaube ich, da auf der Position hinter den Spitzen oder als hängende Spitze auf jeden Fall Konkurrenz kriegt. Der kann zwar auch auf die Außen ausweichen, aber da sehe ich halt ehrlich gesagt auch Breckerloh, Steffen, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wen er da verdrängen will. Aber irgendwas werden sie sich dabei gedacht haben. Vielleicht geht auch noch jemand, von dem wir es jetzt noch nicht wissen. Aber ich wollte eigentlich auch nur unterstreichen, was Tobi gesagt hat. Das Beste, was Marc van Bommel macht, ist, dass er gar nicht so viel macht. Also, dass er im Prinzip alles so lässt, wie es war, weil Wolfsburg einfach wirklich super funktioniert hat in der letzten Saison und auch es gar keinen Anlass gibt. Da wurde ja auch das Team größtenteils zusammengehalten, da jetzt irgendwie zu sagen, wir machen jetzt alles anders, sondern die große Kunst ist es, glaube ich, das jetzt beizubehalten und zu gucken, wie man jetzt mit der noch Zweifachbelastung dann Champions League eben dann umgeht und guckt, dass die Spieler ja gesund bleiben. Und ich bin jetzt halt auch gespannt, was ich habe mir Waldschmidt gekauft bei Kickbase. Allerdings habe ich echt gedacht, dass man, also kann ich ja kurz sagen, ich habe gedacht, dass jetzt Länderspielpause ist und dann habe ich gesehen, dass ja das erst nächstes Wochenende ist. Und ich dachte, ich kann ihn mir jetzt kaufen und dann schön 2 Wochen lang Marktwert steigern und dann verkaufen. Das hat nicht geklappt. Den muss ich jetzt gegenfinanzieren. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass der abgeht bei Wolfsburg. Und da glaube ich auch, weil es einfach der allerbeste Stürmer ist.
Ja, das war ziemlich viel Werbung jetzt für Luca Waldschmidt, die natürlich auch ein bisschen selbst motiviert ist.
Bezahlt eigentlich?
Die ist nicht bezahlt, aber wenn du bezahlte Werbung sehen möchtest, dann bleib dran, die kommt nämlich jetzt. Wir sind gleich wieder zurück, wir haben noch eine Menge zu besprechen, wir lassen uns heute viel Zeit, aber das ist halt, ist auch okay so. Ja, also bis gleich.
Chillig, chillig.
Herzlich willkommen zurück, Bundesliga Nahezu Live, meine Damen und Herren, heute mit Etienne, mit Tobi, mit Nico, mit euch, mit mir und wir machen weiter mit der ersten Bundesliga, mit dem 2. Spieltag und ich weiß nicht, ob ihr das schon bemerkt habt, aber wir haben noch nicht über die Bayern gesprochen, das ändern wir natürlich, wir reden auch deshalb über die Bayern, weil sie es natürlich verdient haben, aber auch, weil sie gegen 1. FC Köln gespielt haben und das ein unerwartet enges Ergebnis zur Folge hatte. Köln ja mit einer sehr schwierigen Saison im Nacken und ich persönlich habe sie auch als abstiegsbedroht, sag ich mal, wahrgenommen und sie sind aber dabei, mich Lügen zu strafen, haben bereits in Spiel 1 überraschen können und jetzt gegen die Bayern, alter Schwede, haben sie es bis zum Schluss, aber eng gehalten, lagen 2-0 zurück, kamen dann überraschend nochmal zurück, 2-2, dann das 3-2 und auch dann hatte Köln jetzt nicht unbedingt die Riesenchancen, aber sie hatten noch Möglichkeiten auch nochmal das Spiel auf 3-3 zu stellen. Also das ist schon sehr überraschend gewesen und deswegen lass uns doch mal mit Köln anfangen, lass uns doch mal anders an die Sache rangehen. Da ist einiges passiert tatsächlich. Und Steffen Baumgart ist innerhalb kürzester Zeit so ein bisschen zum Star dieser Mannschaft, dieses Clubs geworden. Das ist schon beeindruckend, was er aus dieser Mannschaft gemacht hat, die ja eigentlich fast noch eigentlich an Qualität verloren hat im Vergleich zur letzten Saison und es trotzdem irgendwie geschafft hat, zumindest für den Moment eine Identität zu finden, die zu funktionieren scheint.
Ich glaube, da sind so ein paar einfache Stellschrauben, die für die in Baumgart ja quasi, wenn er mit seinem Rucksack irgendwo zum neuen Arbeitgeber mit dem Fahrrad aufs Gelände fährt, automatisch mit dabei sind. Und das ist dieses Teamgeist, Kompaktheit, füreinander rennen, klare Wege und wahrscheinlich auch ein klarer Matchplan und vielleicht damit auch gepaart ein gewisses Selbstbewusstsein, den da oben gegen Schienbein zu treten. Alles viel Klischee, ich weiß. Aber genau so kann ich mir vorstellen, läuft eine Trainingseinheit und auch eine Spielvorbereitung mit Steffen Baumgart, so wie er in Interviews ist. Das, was sie jetzt auch ganz schnell hochkulten in Köln um ihn rum. Und wenn du dann das Spiel angeguckt hast, dann merkst du ja, dass Köln auch genau das gemacht hat. Haben Gegner geärgert, haben sie versucht, so viel wie möglich mit ihren begrenzten Mitteln vor Probleme zu stellen im Aufbau. War klar, dass sie da nicht anfangen, das große Spiel zu machen. Und dann, und das ist ein bisschen fast das Überraschende in der zweiten Halbzeit, auch zu Toren gekommen sind, die dann aber, wie sie gefallen sind, eigentlich auch klassischer Fußball sind, wenn du Leute wie Marc Uth und Anthony Modest im Kader hast, was offensichtlich ein paar Trainern vorher nicht mehr so aufgefallen ist. Denn das, was Baumgart aus Modest macht, ist das, was Modest auch vor ein paar Jahren schon war. Ein Knipser, dem du das Ding in die Mitte schiebst und dann macht ihn rein. Und so machen sie die Tore, dass sie nicht gewinnen, verwundert nicht. Aber ich finde, der Auftritt sollte jedem Köln-Fan sehr, sehr viel Hoffnung geben.
Man muss aber auch fairerweise sagen, dass das Tor von Modeste, dem ein absoluter katastrophaler Stellungsfehler von Süle zuvor ging, der da einfach 2 Meter wegsteht und am Ball durchspringt und Modeste völlig frei sich raussuchen kann, wo er reinköpft. Also das war auch einfach, sehe ich schon fast als einen individuellen Fehler. War natürlich eine gute Flanke, aber trotzdem, oder war es ein Eckball? Ich weiß gar nicht.
Flanke,
ja. Aber es war auf jeden Fall... Da sah Süle auch einfach nicht gut aus. Aber
dafür sah er vorne gut aus mit seinem Übersteiger.
Stimmt, hat ein bisschen Alarm gemacht, mehrere Ausflüge nach vorne am gegnerischen 16er. Aber ich finde, man muss auch das als eine gewisse Qualität von den Bayern eben hervorheben. Weil solche Spiele dann auch zu gewinnen, das ist eben dann auch die große Kunst. Weil es gibt genug, die dann eben gegen Köln dann da eben nur einen Punkt holen und dann sagen, ja, war mehr drin, haben die Chance nicht ausgenutzt und so. Die Bayern haben da jetzt kein Weltklasse-Spiel abgeliefert, haben die jetzt nicht irgendwie an die Wand gespielt oder deklassiert, aber die gehen mit den 3 Punkten nach Hause und Köln hat 0 Punkte. Kann jetzt, das ist so dieses, was auch Ralle gesagt hat bei, welcher Verein war es? Letzte Saison?
Paderborn, vorletzte Saison.
Vorletzte Saison, Paderborn werden viel gelobt und kriegen keine Punkte. Da muss man dann halt einfach aufpassen, dass das nicht dieser Klassiker ist. Ja, wir haben aber gegen die Bayern echt gut gespielt. Darauf lässt sich aufbauen.
3 Punkte geholt gegen Berlin, ne? So.
Ja, das stimmt. Das finde ich ist auch aussagekräftiger fast schon als dieses Spiel jetzt gegen,
gegen also Bayern. Also beide Spiele haben sie überzeugt, muss man sagen.
Ja, ich bin ja hier als kritisch da mit Köln in die Saison gestartet, habe sie auf einen direkten Abstiegsplatz getippt. Und wurde bisher positiv überrascht. Und ich würde dir da auch ein bisschen widersprechen, Etienne, weil klar, 3-2 gegen die Bayern, da hast du natürlich recht. Viel Lob kannst du da rausziehen, aber vielleicht keine Punkte. Aber ich glaube, was wichtiger war diese gute Leistung gegen Hertha zu bestätigen. Und ich glaube, da hat auch jemand jetzt irgendwie mit Punkten gerechnet, dass das so knapp war. Sorgt eher noch für einen Selbstvertrauensschuss bei den Kölnern. Ich glaube, das war wichtiger, als irgendwie jetzt da 3 Punkte rauszuholen. Und man ist nach dem 2-0 wieder zurückgekommen. Man hat gut verteidigt. Man hat halt immer wieder gewechselt zwischen Raute und 4-4-2. Das hat sehr gut geklappt. Man war griffig in den Zweikämpfen, gut im Konter. Da war wieder sehr viel Gutes. Und ich habe es auch einfach unterschätzt. Ich habe Lubischitz unterschätzt, der einen sehr guten Job macht da im zentralen Mittelfeld mit Skiri zusammen. Und Kainz, der jetzt nochmal richtig aufzublühen scheint in diesem neuen System, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und natürlich vorne Uth und Modest. Das funktioniert sehr, sehr gut momentan. Und ich würde schon sagen, die Kölner können richtig Selbstvertrauen aus diesen ersten beiden Spielen nehmen und auch merken, okay, dieses neue System von Baumgart, das funktioniert. Das können wir jetzt weiter so durchziehen, dann holen wir uns die Punkte schon noch.
Das ist für mich nämlich auch der entscheidende Punkt, dass du eine Mannschaft hast, die jetzt immer am Rande des Abstiegs taumelte und die auch vom Auftreten her im Grunde, so war mein Gefühl, schon immer als jemand aufgetreten ist, der irgendwie unterlegen ist. Ja, also das war auch so, das ist ja dieser Gisdol-Spielstil, auch also, dass du dann oft das Mittelfeld einfach preisgibst, weil du weißt, okay, qualitativ können wir uns da jetzt nicht nach vorne kombinieren. Dann lass uns mal versuchen, den Gegner auf unser Niveau runterzuziehen. Wir spielen hohe Bälle, gucken, dass wir auf den zweiten Ball gehen und das Fußballspiel auf ein Minimum runterbrechen, sodass so der Qualitätsunterschied irgendwie nicht mehr so frappierend ist. Und darin steckt ja schon eine Philosophie und ein Eingeständnis zu sagen, okay, wir haben eigentlich nicht die Qualität. Und das geht ja auch in die Köpfe der Spieler, indem du sagst, ja, okay, wir haben nicht diese Qualität. Und dementsprechend spielst du dann vielleicht auch. Und der entscheidende Punkt ist, dass du dann jetzt mit einem neuen Trainer nicht nur eine neue Spielphilosophie hast, sondern eben den Spielern auch zeigst, ey, das klappt, ihr habt die Qualität, wir können das schaffen, wir können das abrufen. Und wenn dann jetzt die ersten Spiele diese Erfolgserlebnisse auch bringen und die Spieler merken, ey, fuck, das stimmt, ey, das klappt, das funktioniert, dann kriegst du die auch, dann nimmst du sie mit und dann kriegst du auch die ganze Mannschaft mit. Und dann kannst du irgendwie was aufbauen. Dann nehmen die das an und dann trauen die sich auch was. Und dann kannst du auch mit Rückschlägen gut umgehen. Und das ist so für mich ein ganz entscheidender Punkt jetzt zu Beginn der Saison, dass das in Köln geklappt hat. Und dass du eben auch, ja, Spieler hast wie einen Modest, wie einen Kainz, wie einen Uth, wie einen Skiri, so, die dann auch mit diesem System anders funktionieren, ja. Ein Modest wird jetzt eben auch gefüttert mit den Flanken, die er braucht. Er ist ja nun mal auch stark in gewissen Aspekten des Spiels. Aber auch die Laufbereitschaft, wenn ich mir den Schaub angucke, gut, der wurde jetzt erst spät eingewechselt, aber der ist ja eigentlich immer so dieser Mozart-Typ, so der Kreative, was der dann in den 15 Minuten, in denen er da spielen durfte, dann auch kämpferisch gezeigt hat, ja, dass er da zurückgesprintet ist und versucht hat, okay, ich hole mir jetzt den Ball zurück und im Vollsprint zurück. Auch einen Uth, der gesagt hat, so, ey, ich bin in meinem Leben noch nie so viel gelaufen, aber ich weiß, warum ich das mache. Ich verstehe, warum ich das mache. Und das ist das Wichtige. Und deswegen bin ich wirklich von Köln total optimistisch, total positiv überrascht und auch optimistisch, dass das funktionieren kann, was Steffen Baumgart davor hat.
Auch die nächsten Partien, Freiburg und Bochum, glaube ich, für Köln, könnten theoretisch für einen richtig guten Saisonstart sorgen. Freiburg und Bochum, ja. Also zu Hause gegen Bochum als nächstes und dann auswärts in Freiburg. Dann wird's schwierig mit Leipzig. Aber dann könnten die einen richtig guten Saisonstart hinlegen und sich mit schon relativ früh, sag ich mal, im Mittelfeld oder sogar weiter oben platzieren und so ein bisschen den Abstiegsrängen enteilen am Anfang der Saison. Also spannend. Erste FC Köln. Und Bayern, muss man sagen, Sané, katastrophal. Ich weiß nicht, ob das so seine Position ist, da auf so der rechte Schienenspieler da, wo er auch nach hinten arbeiten muss, hinter Müller. Ist das so? Weiß ich nicht. Also, ich fand, Musiala kommt rein und ist direkt zwei Level geiler als Sané.
Ja.
Meine Meinung.
Das ist die Personalie, über die wir natürlich wirklich auch sprechen müssen. Du hast aber eben ja auch schon, hast im Prinzip den zweiten Schritt schon vorm ersten gemacht, indem du nämlich gefragt hast, ob das seine Position ist. Die Bayern haben mit Dreierkette hinten gespielt, ne? Mit Nianzou, Upamecano und Süle. Ja. Das ist tatsächlich jetzt zum ersten Mal, glaube ich, zumindest, dass ich das bewusst wahrnehme, dass Nagelsmann eben mit den Strukturen seines Vorgängers Hansi Flick bricht. Ja, ich hätte auch erwartet, dass er eben eher so in kleineren Dosen etwas verändert, weil ja Flick ja auch erfolgreich war und er da sicherlich jetzt nicht die Spieler auch verlieren möchte, indem er direkt ein System, was eben Erfolge gebracht hat, irgendwie ändern muss. Aber das war jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das erste Pflichtspiel war, wo ich das so bewusst wahrgenommen habe, ja, dass er eben mit Dreierkette spielt.
Ich muss ein bisschen klug scheißen, weil so richtig Dreierkette war es nicht tatsächlich, sondern das war das, was Nagelsmann auch schon in Leipzig gemacht hat. Nämlich, dass das zwar eine Viererkette ist, aber dass der eine Außenverteidiger, in dem Fall Nianzou, sehr tief bleibt und Davis auf der anderen Seite schiebt weit vorne. Sodass du das Gefühl hast, offensiv ist es eine Fünferkette, weil Davis auf derselben Höhe spielt wie Sané auf der anderen Seite. Aber wenn sie dann ins Defensive gefallen sind, war es dann wieder eine Viererkette mit Davis links und Sané eher so rechts außen. Aber diese Asymmetrie ist halt sowas sehr stark Nagelsmann-mäßiges und ich fand, das hat nicht gut funktioniert tatsächlich. Ich fand, Nianzou hat einen schlechten Tag erwischt. Der hat halt die Bälle eher ins Aus gespielt. Und ein Sané, der habt ihr ja gerade auch schon gesagt, das passt auch nicht so richtig zu ihm, dass er da auf dem rechten Flügel klebt und keinerlei Unterstützung bekommt. Und der kam auch selten in diese Situation rein, in die du ihn bringen willst, wo er dann 1-gegen-1 gehen kann. Das fand ich wenig überzeugend. Aber ich lasse mich da auch gerne von der Sané eines Besseren belehren. Aber ich bin ja eh nicht der allergrößte Sané-Fan auf der Welt. Momentan zeigt er auch offensiv zumindest nicht die Leistung, die man erwartet. Also defensiv war die Mitarbeit gut, fand ich, aber offensiv war da wenig.
Ja, ich schließe mich da an. Ich war immer ein großer Sané-Fan. Schon damals angefangen, als er bei Schalke die ersten Minuten bekommen hat und dann ist er gegen Real Madrid in der Champions League, hat er immer groß aufgetrumpft und so. Seitdem habe ich ihn immer im Blick, weil er eben auch etwas mitbringt, was in Deutschland sehr rar ist, nämlich halt die Geschwindigkeit, die grazilen Bewegung und aber auch dieses 1-gegen-1, die Technik und so. Also der ist einfach ein Spieler, der von seinen Anlagen her gibt es ja eigentlich keinen, der so ist in Deutschland, ja. Und das, was mich dann immer so enttäuscht an ihm, ist, dass man das sieht, welches unglaubliches Talent er hat. Und er hat das ja oft auch schon gezeigt. Aber man hat das Gefühl, und da muss ich mal auch mich selbst überprüfen, das ist auch so ein bisschen so ein Özil-Effekt, inwiefern tue ich ihm da Unrecht? Ja, bei Özil hat man ja auch immer gesagt, so, ja, der bewegt sich so phlegmatisch und entwickelt nicht richtig irgendwie so ein Biss. Und das hat man ihm ja auch immer vorgeworfen, was ja aber auch teilweise einfach ungerecht ist, ja. Aber bei Sané habe ich irgendwie das Gefühl, der entwickelt sich zurück. So. Der hat keine. Also mit den Qualitäten, die der hat, erwarte ich einfach mehr von dem. Vielleicht tue ich ihm da Unrecht. Aber bislang ist das noch keine Liebesbeziehung zwischen den Bayern und zwischen Sané. Und so langsam versteht man vielleicht auch, weshalb Manchester City ihn auch abgegeben hat, ja. Relativ wenig Geld.
Diesen Özil-Vergleich so etwas entwerten, weil Özil halt bei all dieser Phlegmatik, die man ihm vorwerfen konnte, immer der Spieler war, der sowohl in der spanischen Liga als auch dann in der Anfangszeit bei Arsenal, der die meisten Torchancen für Kollegen aufgelegt hat. Also das war halt statistisch messbar. Ja. Und bei Sané ist es halt nicht so. Er hat jetzt wieder nur eine Torgelegenheit für einen Kollegen aufgelegt und Musiala hat halt direkt ein Tor aufgelegt und noch eine weitere Großchance, als er reingekommen ist. Also das ist schon ein Unterschied. Und für Sané wird halt immer noch nach dieser richtigen Position gesucht. Ihr habt es ja schon gesagt, dieses Rechtsaußending, da ist er dann manchmal isoliert. Aber wenn du ihn dann weiter ins Zentrum ziehst, dann wird er auch nicht viel effektiver. Also ist schwierig mit ihm momentan. Und vor allen Dingen auch, wenn dann die Fans anfangen zu pfeifen, dann wird es erst recht schwierig.
Ja, aber ich denke bei sowas natürlich auch noch an ältere Zeiten zurück, wo du bei den Bayern so eine Flügelzange hattest mit Robben, Ribéry. Und die haben einfach regelmäßig abgeliefert. Ja, wir reden hier vom FC Bayern München und die haben einfach abgeliefert, wenn sie da waren. Natürlich gab es auch mal einen Durchhänger oder mal ein schlechtes Spiel von Robben oder von Ribéry, aber die meiste Zeit haben sie abgeliefert und zwar über Jahre hinweg. Und das ist der Anspruch, an dem sich dann, finde ich, ein Sané auch messen lassen muss als Nationalspieler, als Spieler, der in der Premier League ja auch viele Scorerpunkte gemacht hat und der jetzt nicht mehr 19 ist und nicht mehr als, der braucht noch Zeit. Jetzt ist die Zeit, auch zweite Saison jetzt bei, ist es die zweite oder die dritte? Zweite Saison, glaube ich, bei Bayern. Nein. Das ist die Saison, wo er abliefern muss. Jetzt gibt es keinen Schutz mehr, jetzt gibt es kein, ja, akklimatisieren und jetzt gibt es einfach nur noch, du spielst, du bist in der Startelf, abliefern, abliefern, abliefern auf höchstem Niveau. Daran muss er sich messen lassen. Dafür kriegt er sehr viel Geld, dafür hat er sehr viel gekostet. Das unterscheidet dich eben dann, oder da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn du ein Weltklasse-Spieler sein willst, musst du abliefern. Und das fehlt mir bei Sané. Aber die Saison ist noch jung.
Die Saison ist
jetzt aber noch, das kann auch 32 Spiele abliefern jetzt.
Ja, aber ich glaube, bei Sané ist aber auch ganz viel Körpersprache-Problematik. Denn, dass er ein guter Fußballer ist, steht ganz außer Frage. Dass er Momente liefern kann, auch. Diese Zwischenfaktoren, die er beschrieben hat, die sehe ich auch alle bei ihm. Und ich habe ihn jetzt schon häufiger mal live gesehen, habe ich ganz oft das Problem dieser Anteilnahmslosigkeit, der dir 20.000 bis 60.000 Leute zugucken. Das macht ja auch was mit den Leuten, die ihn sehen. Wo auch immer.
Das ist ja das auch, was Tobi gesagt hat.
Das meinte ich mit dem Özil-Effekt. Das meinte ich mit dem Özil-Effekt.
Ach so, ja, das ist klar.
Dann immer auf der einen Seite, wo man genau diese Rückschlüsse zieht und denkt so, ey, komm, Alter, das ist Leistungssport, beweg dich mal. Und wo man, glaube ich, aber auch als Betrachter oft einfach ein bisschen unfair ist, weil das vielleicht eine Körpersprache ist oder so, die jemand hat, aber das muss nicht unbedingt Rückschlüsse darauf liefern, wie ernst der das nimmt oder so. Das meinte ich mit Özil-Effekt, dass ich da selbst vor mir vorsichtig sein muss, wie ich ihn auf dieser Ebene bewerte. Aber auch auf anderer Ebene, denke ich, ist das bislang einfach nicht das, was man sich von ihm erwartet hat. Insbesondere, wenn man sich mal anguckt mit seinen Qualitäten, der muss ja eigentlich ständig ins 1 gegen 1 gehen, irgendwie Leute mal ausdribbeln und wie ein Sancho das gemacht hat. Und ganz oft sieht man bei ihm eben, er geht an die Grundlinie, tritt auf den Ball, bricht ab, macht links-rechts Körpertäuschung und spielt ihn dann wieder zurück.
Ja, ohne dass so, das ist das Problem, was ich schon immer mit ihm hatte. Und das ist das, was man so im Fußball-Schlausprech Anschlussaktionen nennt. Also welche Aktion machst du, wenn du den ersten Gegenspieler ausgedribbelt hast? Kriegst du dann den zweiten noch oder spielst du noch optimaler den Pass, der halt dann was eröffnet? Das ist ja das, was Sancho so überragend gut kann. Der dribbelt halt zwei Leute aus, aber hat dann immer noch das Auge oder die Idee für die Anschlussaktion. Und bei Sané ist es halt ganz häufig, der dribbelt jemanden aus und dann kommt aber keine Anschlussaktion. Mhm. Und dann ist dieses Dribbling eigentlich nichts wert, weil du nämlich die Spieler, die du dann überspielt hast, die gehen dann wieder hinter dich und dann hast du einen Packing-Effekt von null. So, das ist das, woran sich die Trainer ja auch die Zähne ausbeißen, ihm halt beizubringen, halt diese Anschlussaktion oder auch Abschlussaktion dann konsequent durchzuziehen.
Jetzt hat er die Situation, dass mit Coman sein Konkurrent wieder mal verletzt ist und er eigentlich diese Chancen bekommt und er jetzt natürlich eventuell auch gegen Musiala diesen Positionszweikampf zu verlieren droht, denn ihr habt es ja eben auch schon gesagt, der ist reingekommen und der hat direkt das Spiel verändert, der hat die Vorlage geliefert und der macht nämlich das, der geht auch ins Dribbling, der versucht was und er bleibt natürlich auch häufiger mal hängen und er ist ein junger Spieler, ist körperlich noch nicht ganz so weit. Klar verliert er auch mal den Ball, aber er versucht's eben und bei ihm kommen eben diese Anschlussaktionen, ja. Und er sammelt Argumente dafür, dass er Sané demnächst auch mal aus der Startelf verdrängen könnte. Dann ist ein Sané irgendwann vielleicht sogar hinter Musiala und hinter Coman nur noch dritte Geige auf dieser Position.
Ja, und wenn man dann hört, was Gündogan halt während der EM gesagt hat über Sané, dass er ein Spieler ist, der halt das Vertrauen braucht von der Trainer, aber auch von der Umgebung, wenn dann die Fans halt schon in der ersten Halbzeit anfangen zu pfeifen, ist das natürlich eine ungute Melange, die sich da zusammenbraut in München.
Ja, das ist der Nachteil der Zuschauer, die wieder da sind. Das haben jetzt die Bayern auch nicht exklusiv, ne? Aber das ist halt auch, man redet dann am Anfang immer davon, ja, okay, die Fans pushen die eigene Mannschaft und für die Spieler ist das ja auch wieder neu, also die haben lange darauf gewartet, das ist sicherlich nochmal ein anderer Energieschub, als wenn du das jetzt zum 200. Mal hintereinander machst und nichts anderes kennst, aber auf der anderen Seite hast du eben auch das kennen die Spieler nicht mehr, ausgepfiffen zu werden und wenn die dann auf einmal am Ball sind und sie persönlich als einzelner Spieler werden ausgepfiffen, das ist dann ja vielleicht dann wieder der gegenläufige Effekt. Naja, die Bayern sind so hochgesprungen, wie sie mussten. Es war noch nicht höchst souverän, gerade nach 2-0-Führung, muss man sagen, wenn du dann gegen den 1. FC Köln und bei allem Lob, die individuellen Mittel des 1. FC Köln sind nun mal beschränkt, gerade im Vergleich mit dem Branchenprimus. Und wenn du dann nach einem 2-0 zu Hause so schnell ein 2-2 hinnehmen musst, dann spricht das nicht für eine defensive Stabilität, muss man auch sagen. Gut. Ich sehe schon, das Thema ist so ein bisschen erschöpfend behandelt. Dann galoppieren wir mal weiter. Nico, such dir mal ein Spiel aus.
Was ist denn noch offen? Bochum?
Ja, in Bochum.
Die Eintracht wäre auch noch da.
Ach, dann lass mal die einen. Nee, komm, lass mal die Eintracht machen. Das interessiert mich nämlich. Weil, du erstmal, Etienne.
Ja, ich will jetzt hier nicht.
Ja, jetzt hast du es gemacht. Jetzt hör auf. Jetzt reden wir über die Eintracht. 0-0 gegen Augsburg, das war sicherlich nicht so schön mit anzuschauen.
Ging eigentlich. Also es war natürlich sehr interessant zu sehen, nach diesem doch sehr verkorksten Saisonstart mit Ausscheiden im DFB-Pokal und dann der Klatsche in Dortmund, war natürlich interessant, wie die Eintracht jetzt reagieren würde. Ich fand die Aufstellung sehr interessant, fand es gar nicht so überraschend, aber es war mir eigentlich klar, dass Hauke, Lindström und auch Rustic in die Startelf rücken. Ich finde, es war, auch wenn das Ergebnis nicht stimmt, ein Spiel, was mir eigentlich mehr Hoffnung gibt, als dass es mich frustriert. War super dominant. Ich kann mich an, glaube ich, eine Torchance oder so von Augsburg oder überhaupt nur eine Aktion Richtung Tor der Eintracht erinnern von Augsburg. Es war super dominant. Wir hatten 20 Torschüsse. Es war ein Spiel auf ein Tor. Was gefehlt hat, sind eben dann letztendlich die Tore und vielleicht auch noch ein bisschen mehr die ganz zwingenden Torschossen. Aber du hast immer wieder gesehen, die Eintracht kommt mit ihrer Offensive nah an den 16er. Die Reingaben waren nicht immer perfekt. Du merkst einfach, da fehlt noch ein richtiger Stürmer, der im Stile von André Silva genau weiß, wo er stehen muss. Die ein oder andere Flanke, habe ich gedacht, wenn Silva jetzt da gewesen wäre, das hätte gepasst. Das ist noch nicht so, der kommt noch, da bin ich sicher. Aber man hat schon gesehen, dass die neuen Hauke und Lindström für viel Dynamik da vorne sorgen. Ich glaube, die Eintracht ist einfach noch in der Findungsphase. Es wird wahrscheinlich einfach noch ein paar Spiele dauern, bis die Mechanismen greifen. Es war diesmal eine Viererkette. Das hat meiner Meinung nach besser funktioniert, vor allen Dingen nach hinten, einfach weniger zugelassen. So und Rustic, also So hat für mich ein überragendes Spiel gemacht, muss ich wirklich sagen, wie so ein Quarterback, der da hinten die Bälle rausschießt und auch mal über 20, 25 Meter sich traut, einen dynamischen, festen Pass nach vorne zu spielen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, was halt fehlt, ist wirklich dann noch effizienter vorm Tor zu sein. Und man muss auch sagen, dass Augsburg das auch gut wegverteidigt hat. Gerade in der Innenverteidigung Oxford, Udokai haben da wirklich sehr, sehr gut verteidigt, standen sehr viel. Natürlich haben sie nach vorne nicht viel gemacht, haben im Prinzip wahrscheinlich, war die Vorgabe, hier das Spiel bestenfalls einfach kein Gegentor zu fangen und gucken, ob man vielleicht, wie es ja gerne gemacht wird, gegen den Eintracht einen Konter fahren kann. Das hat halt einfach nicht so gut geklappt. Außer in der zweiten Halbzeit gab es vielleicht mal so 5 Minuten, wo ein bisschen Chaos herrschte. Mir gibt es Hoffnung, das Spiel. Ich glaube, es wird auf dem Transfermarkt noch was tun und dann wird die Eintracht ein bisschen Zeit brauchen. Aber man hat das Gefühl, jede Woche, jedes Spiel wird ein bisschen besser. Und mir ist ehrlich gesagt da noch nicht Angst und Bange. Ich bin nach dem Spiel eher positiv.
Was ich persönlich krass fand, ist, dass Kostic hat 11 Flanken geschlagen. Von denen kamen 5 oder 6 an, was ein sehr, sehr guter Wert ist. Das ist ein überragend guter Wert, wenn du so viele Flanken schlägst und die Hälfte kommt an. Aber daraus ist halt keine echte Torchance entstanden. Und da siehst du halt, was das Problem ist. Wenn du halt mit einem Kostic auf ganz außen als Flankengeber spielst, dann muss irgendjemand im Strafraum sein, der diese Flanken verwertet. Ich erinnere mich dann an 2 Aktionen, wo Boré eine flache Flanke bekommt. Also nicht mal eine hohe Flanke, sondern eine flache Flanke. Und er die einfach nicht verarbeitet bekommt, weil das nicht sein Spiel ist. Und da musst du jetzt entweder überlegen, kriegen wir noch irgendwo einen Stürmer her, der diese Flanken reinmachen kann? Da bin ich mir sicher, dann kriegt der Kostic wieder seine 10 Assists. Oder stellen wir das Spiel um, aber berauben dann vielleicht Kostic seiner Stärken? Und das ist jetzt die Frage, vor der die Eintracht steht. Weil grundsätzlich, da stimme ich dir zu, Etienne, an einem normalen Tag gewinnt die Frankfurter das 2-0. Weil die hatten mehr Chancen. Augsburg hat nach vorne in die Stadt, hat nur am eigenen Strafraum gestanden. Es war ein dominantes Spiel und da kannst du nicht viel meckern. Außer die Frage halt, wer kommt vorne für den Sturm?
Da gibt es ja Gerüchte, Vinicius von Benfica, die jetzt gerade noch in den Playoffs gegen PSV Eindhoven mit unter anderem Mario Götze stehen, dass der eventuell ein Kandidat sein könnte, ist auch Mittelstürmer, 26 Jahre jung, Brasilianer. Würde der weiterhelfen?
Er ist auf jeden Fall 1,90 Meter groß. Ich kenne ihn jetzt nicht so gut, hat natürlich einen hohen Marktwert und auch in vielen Verein, einen guten Verein, Neapel, Monaco, Benfica, Tottenham, hat auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich glaube, dass einfach auch das ein Größending ist. Boré ist 1,77 und man hat auch mehrmals gesehen, dass er einfach unterm Ball durchgesprungen ist. Ich glaube schon, dass so ein Spieler Riese da vorne, und es gibt noch ein paar andere Gerichte. Man war ganz lang an Kolo Muani, einem französischen U21-Nationalspieler, der 1,87 ist. Also man... alle Gerüchte, die bei der Eintracht so stattfinden, im Sturm. Sørloth war, glaube ich, mal im Gespräch. Den hat ja Krösche auch nach Leipzig geholt. Auch ein großer Sturm-Tank. Ich glaube, da wird was kommen. Und dann wird sich das Spiel da auch noch mal verändern. Dann wird auch ein Boré davon noch mal profitieren, wenn er vielleicht in der Doppelspitze mit einem Großen an seiner Seite spielt, wo er dann mehr als hängende Spitze kommen kann. Momentan merkt man einfach, da fehlt noch ein bisschen was. Aber es ist ein schwieriger Transfermarkt, gerade wenn du nicht viel Geld hast. Und die anderen Vereine, ich glaube, bei Vinicius ist das Problem, die wollen den Spieler verleihen mit Kaufpflicht von 25 Millionen. Und da kann die Eintracht natürlich nicht zusagen, gerade auch zu Corona-Zeiten. Und die wollen, glaube ich, den leihen mit Kaufoption. Oder die Kaufpflicht wird runtergeschraubt. Muss man mal gucken. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen Verhandlungen geben, aber ich bin mir zu 100%ig sicher, dass noch da ein qualitativ hochwertiger Stürmer kommt und dass die Eintracht sich da noch weiterentwickelt. Für wie weit das dann reicht, muss man sehen. Aber ja, ich mache mir da keine Sorgen. Die Frage ist, ob sie noch einen abgeben. Das ist die Frage, ob noch einer aus der Riege Kamada, Kostic, Endika, ob da noch einer geht, um Kohle zu machen. Wow, Tobi, was geht auf dem Kopf jetzt wieder gerade?
Ja, also Fazit bei der Eintracht, ist es noch eine Findungsphase. Man weiß noch nicht, wie am Ende das Personal aufgestellt ist, aber da wird sich, glaube ich, so oder so auch noch was tun. Deswegen ist es auch schwer, glaube ich, Frankfurt da jetzt Prognose mit auf den Weg zu geben.
Ja, noch ein kurzer Takt zu Augsburg, da möchte ich immer noch über Bochum reden. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Augsburg, weil die in den ersten beiden Saisonspielen, klar, mit Hoffenheim und Frankfurt nicht die leichtesten Gegner, aber sie hatten sehr wenig Ballbesitz, haben auch sehr wenig Entlastung gehabt im Spiel nach vorne. Sind sehr bieder, sind 4-5-1 und dann geht nicht viel. Stommers hängt sehr stark allein in der Spitze. Dorsch auch noch nicht so 100% integriert, auch wenn der viele Bälle schon spielen darf. Da bin ich noch skeptisch momentan. Da haben mir die ersten beiden Saisonspiele gar nicht gefallen. Da bin ich gespannt, ob da noch ein bisschen mehr Weinzierl-Fußball kommt, der ja auch eigentlich immer ein offensiv denkender Trainer war. Aber der natürlich auch jetzt angeschlagen ist nach seinen letzten beiden Trainerstationen und unbedingt mal wieder einen Erfolg braucht.
Ja, das ist für mich auch noch so eine Unbekannte, ob Augsburg mal wieder in so eine Positiv- in so ein Momentum reinkommen kann, weil das war in den letzten Jahren auch viel Kritik, viel unschöner Fußball. Die brauchen mal wieder so eine stabile Phase, auch mit einem Trainer, der vielleicht mal länger als ein Jahr bleibt, wo man dann ja ähnlich wie das Freiburg, Mainz nach der Krise und so, dass sie mal wieder an einen Punkt kommen, wo sie so ein bisschen aus diesem Negativgefühl rauskommen, weil sie werden schon sehr negativ wahrgenommen und liefern ja auch nicht wirklich sportlich ab. Das ist, glaube ich, wichtig für Augsburg. Du wolltest gerne noch über Bochum reden und das kann ich total verstehen, denn Bochum hat den ersten Sieg, auch die ersten Punkte eingefahren mit einem 2-0 gegen Mainz. Wo man sagen muss, Mainz kam ja aus diesem Sieg gegen Leipzig, wo man dachte, oh, die machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben letzte Saison. Und im Prinzip ist jetzt in der Wahrnehmung Mainz klarer Favorit gewesen gegen Bochum, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil Mainz immer noch Mainz ist und weil Mainz halt auch extreme Personalprobleme hatte. Und der Sieg gegen Leipzig da wirklich fast schon sensationell anmutet. Aber Bochum hat sich das tatsächlich verdient, angefangen mit einem fantastischen Tor eines Spielers, den du kurz vor diesem Tor bei Kickbacks verkauft hast und damit überhaupt diese Energie freigesetzt hast, nämlich Holtmann.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das war oder sein Trainer, der ihn Anfang der Saison angezählt hat, weil er wurde ja auch sehr stark kritisiert, Holtmann, nach dem Pokalspiel. Was in der Pokalspiel war es, glaube ich, von seinem Trainer, von Reis, weil er doch defensiv in seinem Spiel hat. Und jetzt einfach mal dieses Solo da raushaut, wo sich jeder Bochum-Fan auch fragt, warum nicht öfters? Weil Torgefahr ist, glaube ich, nicht das, was man mit Holtmann bisher verbunden hat. Und seine Zielstrebigkeit hat er ja auch häufig vermissen lassen, trotz der Geschwindigkeit. Einer der Kritikpunkte von Reiz ist ja, dass er zu häufig zum Ball geht und zu selten Richtung Tor. Also da schon mal extrem gut ins Spiel gestartet. Und dann fand ich es auch sehr spannend, was Martin Schmidt nach dem Spiel gesagt hat. Eigentlich hätte Mainz so spielen sollen wie Bochum, was Einsatz angeht, was Giftigkeit, was Geiligkeit im Spiel gegen den Ball angeht. Und mit diesem 1-0 im Rücken konnte Bochum das halt auch voll ausspielen und wirklich halt mit einer sehr kompakten Mittelfeldkette den Gegner immer wieder ärgern. Und die hatten dann keine Idee, wie sie da durchkommen sollten. Also das war schon, da hat man schon gesehen, dass wie diese Bochumer den Klassenerhalt schaffen wollen, nämlich über Teamwork, über Kompaktheit und über schnelles Spiel über die Außen.
Klingt jetzt nach keiner Überraschung, ne?
Nee. Aber dass sie das im zweiten Spieltag so durchsetzen, ist schon aller Ehren wert.
Nee, so war das nicht gemeint. Ich finde nur, dass das ein sehr guter Plan ist, den Bochum, also das ist der einzig logische, mit dem du in einer Mannschaft wie Bochum in dieser Liga bleibst. Ich freue mich aber sehr darüber, weil ich sie ja nicht als Absteiger getippt habe.
Es ist auch lustig, also aus meiner Sicht war es natürlich auch noch die Nachwirkung von diesem Leipzig-Erfolg, so blöd das klingt. Weil sie dann nämlich mit einer Startelf wieder starten mussten, in Anführungszeichen, die halt gut gegen Leipzig funktioniert hat, aber die dann überhaupt nicht mehr gegen Bochum funktioniert hat, wo du gemerkt hast, das ist die B-Elf, die da auf dem Feld steht, die halt spielerisch der Aufgabe Bochum und auch in der Körperlichkeit der Aufgabe Bochum einfach nicht gewachsen war. Und das hat dann völlig besser funktioniert nach der Pause, als sie dann eben mit Chor, Boetius, Saint-Just, all diese Startelf-Spieler, also all diese Stammspieler eingewechselt haben. Aber in der ersten Halbzeit haben sie es halt so ein bisschen vergeigt.
Ja, ich muss wirklich entschuldigend für Mainz einfach sagen, die sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation tatsächlich. Und ja, da kann man nicht erwarten, dass sie trotz aller Widrigkeiten in jedem Spiel so eine Sensation wie gegen Leipzig schaffen. Die müssen jetzt erstmal wieder ihre Leute zusammenbekommen und das jetzt mal kompensieren und wieder, dass auch alle im Saft sind und so. Dann kann man sie, glaube ich, besser bewerten. Das ist jetzt, finde ich, eine Ausnahmesituation. Und Ähnliches gilt ja, das natürlich auch für Bochum. Ne? Die sind jetzt eben auf diese Mainzer Mannschaft getroffen und das war schön zu sehen. Ich freue mich sehr für Bochum, auch mit Fans im Stadion, dass sie in wieder einen Zug in die erste Liga jetzt auch mit dem ersten Heimsieg feiern durften. Aber auch da kann ich noch nicht abschließend ein Urteil bilden, weil eben der Gegner Mainz in der derzeitigen Verfassung einfach nicht so greifbar, nicht bewertbar ist, finde ich so wirklich. Gut, machen wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben. Noch mit Leipzig, finde ich, weil die haben jetzt ja gegen Mainz nicht gut ausgesehen, eben gegen dieses ersatzgeschwächte Mainz. Und die sind jetzt mit einer Demonstration der eigenen Stärke und des Rasenballsportfußballs zu einem 14-0 gegen Stuttgart gekommen. Und das war tatsächlich ein tolles Spiel. Szoboszlai ist angekommen in der Bundesliga, der lange verletzt war und zwei tolle Tore geschossen hat, aber auch abseits davon, ja, hatte man das Gefühl, diese Maschine Leipzig ist gegen Stuttgart so richtig ins Rollen gekommen.
Ja, und die Stuttgarter haben ihre Defensivschwächen dann gezeigt, als dann die Leipziger immer wieder die Außenverteidiger weit vorgeschoben haben und dann eben mit Szoboszlai und mit, ich glaube, Nkunku war es auf der anderen Seite, in die Halbräume reingekommen sind. Da waren sie dann relativ machtlos, die Stuttgart. Und da hast du auch gemerkt, okay, da fehlen auch bei Stuttgart ein, zwei Spieler, gerade im zentralen Mittelfeld, wo sie massiv unterlegen waren. Aber das war, glaube ich, da hat Marsch in der Woche die richtigen Worte gefunden, weil ich fand das Spiel nach vorne sehr, sehr viel besser. Sie haben häufiger Spieler in den Strafraum bekommen, sind da immer wieder nachgerückt in den Strafraum rein, konnten so auch dann Flanken verwerten und dann auch die zweiten Bälle gewinnen. Trotzdem, das war sehr gut und dann haben sie auch sehr dominant gespielt. Also das ist, glaube ich, das, wo Marsch hin möchte und das ist das Positivbeispiel nach dem Negativbeispiel gegen Mainz.
Mhm. Ja, und da sind ja auch noch ein paar Fragezeichen bei Leipzig, zum Beispiel Sabitzer, wo nicht geklärt ist, ob der den Verein noch verlässt. Der ist ja bei den Bayern im Gespräch wohl und dementsprechend sitzt er wohl auch erstmal auf der Bank, ist dann nochmal eingewechselt worden. Ist natürlich eigentlich auch ein wichtiger Baustein in dieser Mannschaft, genauso wie Dani Olmo, der immer noch irgendwie im Urlaub ist oder so. Der Mannschaft eigentlich ja auch fehlt, also die können dann auch ein bisschen nachlegen noch. Und bei Stuttgart muss man sagen, die sind auch insbesondere in der Offensive vom Verletzungspech gebeutelt. Also Silas fällt ja sowieso schon länger aus. Und dann hatte man jetzt in der 73. Minute Kalajdzic eingewechselt, der eben auch aus einer Pause kam, der sich dann kurz vor Schluss auch schwer verletzt hat und jetzt auch nochmal für längere Zeit ausfällt. Eventuell muss Stuttgart da auch nochmal was machen in der Offensive. Das tut natürlich echt weh für den VfB.
Ja, fällt jetzt wieder zwei Monate, glaube ich, aus, ja, nachdem Ende, man... Ja. Nachdem er gerade zurückgekommen ist von, war es Corona? Also, das ist auf jeden Fall eine Schwächung. Ich muss aber auch sagen, ich fand Stuttgart schwach und ein bisschen enttäuschend. Stuttgart finde ich immer super schwer einzuschätzen, weil die manchmal so ein Feuerwerk abliefern und richtig geil spielen und dann spielen sie wieder wie so, wo man sagt, ja, gerade aufgestiegen mit einer jungen, unerfahrenen Truppe. Ich kann die einfach noch überhaupt nicht einordnen. Da fehlt's halt einfach an der Konstanz. Das ist wahrscheinlich der einzige Unterschied zu einem Top-Team, die das regelmäßig abrufen können und Stuttgart nur alle 2-3 Spiele oder so. Aber ja, Leipzig, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte ganz vergessen, dass die noch einen Olmo haben und einen Sabitzer und einen Sörloth, der ja gar nicht auf der Bank ist. Also was die für eine Qualität noch haben, in der Kaderbreite. Wenn ich mir das angucke, wer die Offensive Szoboszlai, Forsberg, Nkunku, Silva, Olmo, von der Bank, Sabitzer, Leimer, Wang, Mukiele, Paulsen und gar nicht beachtet, so ein Spieler wie Kampel, der wahrscheinlich 90% der Bundesliga-Vereine verstärken würde. Gute Mannschaft.
Ja, man hat ja immer wieder gesagt, die Qualität in der Breite ist die beste in der Bundesliga. Und ja, das
Alstenberg habe ich vergessen, der ja wahrscheinlich auch auf dem Sprung ist und deshalb gar nicht mehr beachtet wird oder ist er verletzt oder keine Ahnung,
ja, auf jeden Fall haben sie auch noch. Bei Dortmund im Gespräch nach wie vor. Mal gucken, was da noch bei rauskommt. Dann lass uns noch mal schnell über Fürth und Bielefeld sprechen. Auch ja, Fürth ist zum ersten Tor gekommen, nämlich durch Rigota in der 50. Minute, erste Bundesliga-Tor. Herzlichen Glückwunsch an Fürth und hat am Ende auch. Wie bitte? Ja, genau.
Rane.
Ja, auch für einen Punkt gereicht gegen Bielefeld, bedingt auch dadurch, dass Schöpf eine selten dumme gelb-rote Karte bekommen hat. Also, wenn ich Trainer wäre, würde ich mir ernsthaft ihn fragen, was ist los, Junge? Um es jetzt mal nett zu formulieren, weil er hat gelb und hält jetzt in der Situation, wo du sagst, okay, es ist jetzt auch nicht so, dass er ein sicheres Tor verhindert, klammert sich dann an seinen Gegenspieler, wo er einfach völlig alternativlos ist, dass er vom Platz fliegt. Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden, was er also in dem Moment sich dabei gedacht hat. Und es war jetzt auch noch relativ früh im Spiel, 68. Spielminute, es war jetzt auch nicht 90. Minute oder so. Ja, und da war dann Bielefeld eben, war Fürth eben auch die letzte Zahl in Überzahl, Entschuldigung. Und hätte fast das Spiel dann noch gewinnen können. Ja, ich sehe schon. Okay.
Ich habe es auch nicht gewinnen.
Deswegen ist halt schon super spannend, dass sie dann mit 65% Ballbesitz rausgehen, die Fürther. Klar, wegen der roten Karte, aber dann auch nicht wirklich daraus die zwingenden Chancen sich erarbeitet haben. Aber ich muss gestehen, und das ist jetzt total klischee-mäßig, dass man an diesem Spieltag Fürth gegen Bielefeld nicht schaut, aber ich habe von dem Spiel leider nicht viel gesehen.
Ja, ja. Ich habe auch mich ertappt, wie ich dann, wenn ich so die zweite Liga anschaue, was da teilweise für Paarungen sind, wenn man dann guckt, so in der ersten Liga hast du denn halt jetzt hier Bielefeld.
Sache es ist.
Ja, ist das so. Du hast Bielefeld.
Es ist der Samstagnachmittag.
Ja, ist es so. Bielefeld gegen Fürth, dann hast du Bochum gegen Mainz und so. Das ist schon. Und dann gleichzeitig hast du in der zweiten Liga teilweise einfach attraktivere Duelle von den Namen her. Also es ist schon komisch, irgendwie muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Aber gut, vielleicht rede ich mir das auch alles einfach nur schön. So.
Ja, aber das ist unser gutes Recht, Nils. Wir sind jetzt etablierte Zweitligisten, wir dürfen jetzt über die erste Liga lästern.
So ist das. Und wir werden natürlich bei zwei Bundesliga auch weiter über die zweite Bundesliga sprechen. Das machen wir nicht wöchentlich. Momentan haben wir so einen Rhythmus alle 4 Wochen. Das kann aber auch nochmal erweitert werden. Das hängt natürlich auch so ein bisschen am Feedback, wie ihr so die erste Folge gefunden habt und ob ihr das häufiger sehen wollt, ob ihr auch bei der zweiten Folge einschaltet oder ob dann das Interesse rapide abnimmt, weil ihr einfach mal aus Neugier einmal reingeschaut habt. Das wird sich natürlich alles noch zeigen. Für den Moment ist unsere Zeit leider vorbei und deswegen verabschieden wir uns. Aber wir haben ja fast alle Spiele ein bisschen beleuchten können. Am Ende ging die Zeit ein bisschen aus. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Woche dann wieder so ein bisschen provisorisch. Das sei schon mal vorgewarnt gesagt. Da werden wir auch noch nicht im fertigen Studio sein. Auch unter anderem bedingt durch die Gamevasion, unser großes Event, was wir hier auf die Beine stellen, was bei uns in den Studios stattfindet. Da müssen wir ein bisschen Platz machen. Aber das soll dem Inhalt ja keinen Abbruch tun. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen, Leute. Und vielen Dank fürs Zusehen. Habt noch einen wunderschönen Montag auf Rocket Beans TV und dann nächste Woche zur gewohnten Zeit einschalten. Macht's gut.
Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.